Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bonjour.
Okay. Immer was Neues, schön, ja, es ist so kreativ.
Es ist wahnsinnig kreativ.
Ich habe nur mal gerade überlegt, ob ich da was falsch verstanden habe oder irgendwas überhört habe, aber nee, das war so eine Mischform, ne?
Eine Mischform, ja.
Mensch.
Genau wie ich selbst eine Mischform bin, ist das eine Begrüßungsmischform.
Mhm. Schön, ja, herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Banausen zum 374. Mal.
Lee sorgt für die klassische Begrüßung. Ja. Herzlich willkommen und so, wie in der Hitparade damals.
Die Hitparade. Da haben wir ihn wieder.
Er ist alte Schule, der Schweizer.
Dabei bist du doch hier unser Dieter Thomas Heck.
Der Dieter, der Thomas, der Heck.
Ja.
Aus Berlin.
Ja.
Da, wo man noch Postkarten senden konnte, hier ans Postfach.
Ja, genau.
Ja.
Als es noch vierstellige Postleitzahlen gab und so.
Richtig, nichts hier per E-Mail. Fünfstellig, oder?
Nee, die sind ja jetzt fünfstellig.
Ah ja, jetzt sind sie fünfstellig. Damals waren es vierstellig, stimmt, ja. Mhm. Langes her.
Ja, ist geil, wie wir uns auch immer wieder selber als die alten weißen Männer etablieren. Ne?
Ja, tun wir. Dabei gibt es Podcasts, die sind viel älter als wir.
Podcasts oder Podcaster? Ja, sowohl als auch. Ne?
Beides, ja. Ja. Sowohl als auch. Also gerade so in Amerika, wenn ich sehe, so, ich habe neulich so ein Roundtable von der Pulp Fiction Besetzung gesehen, halt, wo die...
Na gut.
Naja, ich meine jetzt nicht die Pulp Fiction Besetzung, sondern ich meine den Typen, der moderiert hat, der war halt auch schon irgendwie 60 oder so und er meinte halt auch so, ja, in meinem Podcast habe ich das und das gesagt und so und da haben wir über den Film geredet von Tarantino und so, wo ich dachte, okay, siehst du, da ist halt noch eine andere verankerte Kultur, so, da macht's, da ist, glaube ich, noch, da ist der Markt noch überlaufen als in Deutschland.
Naja, klar. Naja. Ja, aber ich finde, mit einem gewissen Alter kommt ja in der Regel auch
Reife.
Eine gewisse, ja, Reife und Erfahrung dazu. Das sind jetzt wahrscheinlich beides Dinge, die wir nicht wirklich auf uns ummünzen können.
Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ja.
Dass wir noch auf Reife und Erfahrung hoffen.
Mhm. Na, mal gucken. Sprechen wir uns in 20 Jahren nochmal.
Vielleicht stottern wir nicht mehr so viel wie bei den ersten Episoden. Das ist die einzige Entwicklung, die man vielleicht vernehmen könnte.
Meinst du?
Ja.
Ja, ich glaube, es sind andere Ticks dazugekommen.
Und ich bin krass geworden im Punkterat im Laufe der Zeit.
Ja, ja. Auf jeden.
Ja, ja.
Apropos, ist das heute die letzte Episode des Monats? Ja, ne?
Ist sie.
Und haben wir einen engen Punktestand? Kann heute noch was gerissen werden oder ist das wieder Ergebniskosmetik? Ich krieg's nicht ernst gesagt, Alter, es tut mir leid.
Ich habe schon gesehen, wie du platzt, als du diesen Satz formuliert hast, ey, und ich weiß nicht, wie ich mich da fühlen soll.
Ja, sorry.
Du musst mal empathisch sein und dir auch mal überlegen, wie der Gegenüber sich fühlt, wenn du ihn so auslachst.
Ja, es tut mir leid.
Nein, es tut dir nicht leid, weil du lachst wieder. Das ist,
Bist aber auch aufmerksam, ey.
Ja, das picks up on a lot of stuff from context. It's impressive.
Siehst du? Wenn du jetzt Kinder hättest, wäre das auf jeden Fall, das wäre keine gute Erziehung. Das würde die prägen. Negativ prägen.
Vielleicht ist es auch besser, dass ich keine Kinder habe.
Also lässt du deine fehlenden, Erziehungsskills lässt du dann an mir aus, ja?
Ah, ja,
ich bin da derjenige, der geprägt wird und psychisch, vernarbt für den Rest seines Lebens.
Klar, irgendein Ventil braucht man ja.
Okay.
Du bist ja schon erwachsen, du bist dann ja auch selber verantwortlich.
Ach so, ich bin dann schon, meinst du?
Natürlich.
Da kann man mich nicht mehr groß prägen.
Na doch, aber wie du damit umgehst, ist ja dein Problem.
Ja, 7-1 steht's, zurück zu deiner Frage. Also
okay. Enge Kiste?
Ob man da noch was reisen kann? Ich sag mal so, nicht mehr viel.
Nicht mehr viel. Aber ein 7-2 ist ja schöner als ein 8-1.
Ein 7-2 ist drin, ja. Die statistisch schlechteste Pokerhand, die man haben
kann. Ach, stimmt.
Texas Hold'em, wie du weißt.
Ja, ja.
Insofern vielleicht ist das Endergebnis.
Mhm.
Lief nicht so gut. Aber der Mai.
Der Mai.
Der Mai. Der Mai macht alles neu, wie wir wissen.
Ja. Gucken wir mal.
Der Mai, der macht alles neu. Wir
okay.
Einen schwäbischen Film, deswegen dachte ich, ich werde mal hier
ach,
so schwäbisch.
Das war schwäbisch.
Ja, das war na logisch.
Schön. Okay. Na gut. Ja, damit die Leute auch nicht vergessen, wo sie sind.
Remember the 3 Bs?
Absolut, ja. The 3 Bs. Das sind wir.
Die Bewegtbild-Banausen. Wunderbar. Die
Banausen to the fullest, ja.
Und heute haben wir richtig viel, ne? So für unsere Verhältnisse.
Wir haben Programm, ja. Wir haben heute Programm. Wir haben Kino, wir haben Auftragsfilme, die sich aufgestaut haben, die wir jetzt natürlich, wo wir jetzt den Monat abschließen, jetzt haben wir alle abgehakt. Und
Losfilme haben wir auch noch.
Losfilme, ja, Lose werden gezogen, Auftragsfilme werden vorgelesen für den nächsten Monat, wie immer in der letzten Episode. Wenn ihr das auch machen wollt, dann guckt mal bei Patreon und bei Steady rein über unseren Linktree, weil da dürft ihr die Banausen auch gern supporten. Dann dürft ihr Lose in unsere große Lostrommel schmeißen, wo monatlich mindestens 2 gezogen werden. Ihr habt Tabelleneinsicht in einem Paket, wo ihr genau seht, in welcher Folge wurde welcher Film, wann, wo, von wem besprochen, wie viele Punkte hat er gekriegt. Ihr kriegt Sonderepisoden jeden Sonntag 18 Uhr und im höchsten Paket dürft ihr all diese Sachen machen, die ich gerade gesagt habe. Und ihr habt sogar noch Auftragsfilme. Also das heißt, ihr dürft jeden Monat noch einen Film auftragen, der 100% geguckt wird und der definitiv kommt und nicht auf irgendeine Ziehung warten muss. Das sind unsere Pakete bei Steady und Patreon. Das heißt, wir bieten da was. Es ist nicht nur so, ja, da könnt ihr uns unterstützen und wir
freuen uns dann.
Wir posten dann euren Namen beim Video oder packen euch dann in die Shownotes und grüßen euch da. Nee. Ihr kriegt hier Superheldenpower.
Es gibt einen Gegenwert.
Es gibt Gegenwert und der ist nicht ohne.
Mhm.
Ihr werdet gegrüßt, wenn ihr uns mit 20 Euro im Monat unterstützt. Nein. Nein, einfach
hey,
nein.
Also, naja, da können wir mal eine Umfrage starten. Wenn das manche Leute lieber wollen als irgendeine Tabelleneinsicht, ja, dann grüßen wir die halt.
Okay, das heißt, ihr kriegt keine Sonderepisoden, aber dafür grüßen wir euch in der Episode. Für 15 Euro. Ist ein Deal.
Ja, wie gesagt, also meldet euch, wenn ihr da mehr cool Bock drauf habt. So, ein 3-Stunden-Film gucken oder eine Person grüßen.
Die Banausen-Forscher wird so, Klaus Wohl, ich bin blöd. Bin ich aber nicht. Was sind das für Vorschläge?
Ja.
Ja, fangen wir doch damit an, dass wir die Auftragsfilme vorlesen für den nächsten Monat, weil die Leute sind natürlich gespannt, was uns die Supporter des höchsten Pakets dann so reingeschmissen haben.
Mhm.
Und ich gender mit Absicht nicht, weil es sind tatsächlich alles Männer in dem Paket.
Sehr vernünftig. Gut, dass du darauf hinweist. Kann man ja nicht wissen.
Nee, kann man nicht wissen. Wir haben auch Frauen in der Supporterschaft, aber...
Aber wenige.
Wenige.
Ja, wo sind die Ladies?
Und die sind, das sind nicht die ganz Reichen offensichtlich. Das sind nicht die ganz Vermögenden. Wahrscheinlich sind die dann
Ladies,
so... Die
meinst du?
Ja, die sind so in so mittelständischen Beruf wahrscheinlich. Deswegen sind die nicht im höchsten Paket.
Ah ja.
Und dann kommen die reichen Österreicher wie Atombomb und so hin und her und bomben alles weg.
Der alte Sexist. Ich glaube, die sind einfach eher weniger so tief in der Filmmaterie. Also weißt du, dass die halt nicht... Das ist denen Humpe, ob wir über einen Film sprechen, auf den sie Bock haben oder nicht.
Nee, ich habe jetzt die perfekte Erklärung.
Ah ja?
Die sind viel geduldiger als so ein Mann.
Ach
so. Die schmeißen das in den Lostopf und sagen so, ja, wenn er gezogen wird, freue ich mich und so.
Ja, mit der Erklärung müssten wir ja auch mehr Mädels haben, die uns dann im Lospaket supporten.
Das kann man ja wieder auf die allgemeine prozentuale Aufteilung zumünzen.
Ja, aber das meine ich ja. Das ist ja eh schon Teil des Problems.
Das stimmt.
Immer so ein Männerverein ist hier, dieses Filmgedöns.
Jedenfalls, dieser reiche Männerverein hat uns Auftragsfilme aufgetragen für den kommenden Monat Mai. Und da wir euch die Möglichkeit geben wollen, natürlich auch da mitzugucken oder eventuell zu sagen, alles klar, wenn die dann folgen, dann werde ich mir die mal auffrischen oder den wollte ich schon noch mal sehen oder den habe ich auf meiner Watchlist. Ich gucke da mit.
Mhm.
Das ist der Grund, warum wir die Filme dann immer vorlesen und präsentieren. Und die werden dann irgendwann in den regulären oder auch möglicherweise auch in den Supporter-Episoden dann von uns rezensiert im nächsten Monat.
Ja.
Dann fang doch mal an.
Ja, von Fepse gibt's einen deutschen Film, der heißt Blutiger Freitag.
Ja.
Aus den 70ern.
Korrekt.
Erik macht mit seiner Reihe weiter, deswegen geht's der nächste Teil, The Roundup No Way Out. Robzi hat uns How High aufgetragen, den kennen wir wahrscheinlich beide schon.
Stoner-Komödie, ja, den kennen wir beide.
Und von Nils gibt's wieder was, wie soll man das nennen, so was Besonderes. So, auf jeden Fall so ein Film von einer seltenen Sorte. Das ist ein holländischer Film namens A Question of Silence aus den 80ern.
Mhm.
Und Atombomb, Alter, hat uns Turkish Star Wars aufgetragen.
Da hat der Atombomb wieder einen rausgehauen hier.
Mhm. Freust du dich drauf?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Noch bin ich relativ neutral für diese und offen.
Mhm. Okay, naja, von Jens gibt's einen Film, den ich tatsächlich schon länger auf meiner Watchlist habe, deswegen passt das sehr gut. Bacurau.
Mhm.
Und von Olli gab's The Kid Detective. Ebenfalls ein Film, den ich sehen wollte. Passt also auch sehr gut. Und von Markus gibt's The Cooler.
Ja.
Das ist William H. Macy, ne?
Ja, genau. Alec Baldwin. Habe ich im Kino gesehen.
Ach. Okay. Ja, siehst du, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon gesehen habe.
Ich denke mal, das wüsstest du.
Ja?
Da ist schon eine sehr markante Szene drin, die da weiß man, ob man die gesehen hat oder nicht. Ich drück's mal so aus.
Okay. Ja.
Da sind Schienbeine involviert.
Ein Schienbein? Ja. Okay. Ja, schauen wir mal. So, Zero Famous hat uns einen Netflix-Film aufgetragen. True Memoirs of an International Assassin.
Mhm.
Das ist ein Kevin James-Film, ne?
Ja, genau.
Mhm.
Den kenne ich noch nicht.
So. Okay, hier steht nochmal The Cooler. Geil.
Wir gucken ihn zweimal.
Wir gucken ihn zweimal. Jetzt versprich doch nicht solche Sachen. Sag ich, lösch den mal raus. Jetzt aber.
Wer will denn nachweisen, dass wir den zweimal geguckt haben? Wie wollen die uns das beweisen?
Ach so.
Das sprechen.
Können wir einfach behaupten, meinst du?
Können wir einfach behaupten, ja.
Nein, wir sind.
Ich habe The Cooler 7-mal gesehen in diesem Monat.
Wir sind total integer.
Am Arsch sind wir integer. Okay.
Ja, Raff hat uns Borgmann aufgetragen.
Ja.
Und warum steht da Alvin daneben?
Weil das eine, es gibt jetzt so Fahrgemeinschaften zwischen unseren Supportern, die sich dann, zwei Los-Supporter, die sich zusammengetan haben, um einen Film, den beide unbedingt rezensiert haben wollen,
okay, als Auftragsfilm
hochzupushen, haben die beiden sich zusammengetan.
Ja, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten hier, jetzt ist schon Carpooling oder was?
Ja, ja, das ist Carpooling. Und das Geile ist, die waren sich auch nicht ganz einig, ich übernehme die Differenz.
Mhm.
Und dann haben wir von beiden praktisch mehr bekommen per PayPal, das habe ich denen auch gesagt. Und dann hatte Raff halt auch zusätzlich nochmal einen Auftragsfilm, weil der ist ja gar nicht im Auftragspaket, den nächsten nehme ich.
Ach so.
Der Exorzist 3, weil das sind, also Raff, so wie Raff und Alvin sind ja gar nicht in dem Auftragspaket, sondern die waren jetzt durch PayPal, seht ihr mal, was wir alles hier möglich machen. Also uns ist es völlig egal, ihr könnt doch die Differenz gerne per PayPal mal einen Monat überweisen und dann mal einen Auftragsfilm überweisen und dann nächsten Monat macht ihr eben wieder nur Lose oder so. Also das ist für uns das alles fein.
Ja, cool. Okay, ja. Und Raff hat dann noch zusätzlich den dritten Teil des Exorzisten reingeschmissen.
Ja.
Und hier explizit darauf hingewiesen, dass wir die Kinofassung gucken sollen.
Hat er gesagt.
Mhm. Scheint es ja große Unterschiede zu geben zum Director's Cut.
Bin gespannt.
Ja, Dennis der Dritte hat uns fast schon Klassiker aufgetragen, finde ich. True Lies.
Ja.
Ja, schreien jetzt wahrscheinlich manche auf. Oh, ist doch kein Klassiker.
Ein Ali-Brett. Naja, doch schon. Aus den 90ern ist das schon ein großer Film.
Finde ich auch.
Du hast Outlander, glaube ich, übersehen.
Der kommt jetzt.
Ach, der kommt jetzt danach.
Also ich habe hier noch drei Filme und Outlander ist einer davon.
Ach so, okay, alles klar. Ich habe hier eine andere Reihenfolge in der Liste, aber fein.
Okay.
Ja, Outlander für Timo.
Mhm. Den kenne ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Gut. A Beautiful Mind gab's von Mr. Pink. Den kennen wir wahrscheinlich beide.
Ja.
Und
wieder die schöne Jennifer Connelly kann man nicht genug haben.
Ja, ist auch echt lange her, dass ich den gesehen habe. Mhm. Das war Paul Bettany noch, ne?
Ja, stimmt. Ja. Paul Bettany spielt auch mit. Und Ed Harris. Gute Besetzung.
Ja.
Neben Russell Crowe natürlich, wenn ihr jetzt denkt, wir wissen nicht mehr, dass Russell Crowe da mitspielt. Also,
das kennt ihn völlig übergangen.
Ich sehe schon hier die Kommentare so.
Mhm.
Russell Crowe spielt auch mit.
Ja, so ein bisschen. Ja, er spielt die Hauptrolle. Das war ja auch Oscar-prämiert ohne Ende. Also, ja, ich hab Bock.
Mhm.
Und vom Azubi gab's Anguish von 1987.
Ja.
Das ist tatsächlich auch ein Film, den ich auf meiner Watchlist hatte.
Hast du?
Ja.
Vielleicht orientiert er sich ja ein bisschen daran. Wir sagen ja auch den Leuten immer, wenn euch die Ideen ausgehen, dürft ihr gerne auf unsere Watchlisten gucken und euch da Inspiration holen. Vielleicht hat er das gemacht.
Ach, siehste, ich weiß aber gar nicht. Ich glaube, bei Letterboxd habe ich den nicht in der Watchlist.
Ach, da hast du ihn nicht auf deiner Watchlist?
Nee.
Du hast ihn in deiner imaginären Watchlist?
Nee, ich habe hier noch diverse andere Listen. Du.
Aber keine haptischen. Das würde mich jetzt überraschen, wenn du sagst, du hast jetzt so eine schriftlich geschriebene Liste.
Nee, die sind digital.
Das ist schon alles digital. Mhm. Schweizer hier. Der macht das alles futuristisch.
Futuristisch? Oh, und wieder ein dezenter Hinweis auf das Alter. Alter.
Ja, natürlich. Ich wusste, dass das kommt.
Logisch.
Ich wusste, dass es ein Eigentor ist, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe.
Nein, aber das ist wohl auch so ein bisschen weirder Film, so aus dem Horrorbereich.
Okay.
Das sah irgendwie ziemlich abgefahren aus, weil ich finde schon das Plakat ziemlich cool.
Bin gespannt. Also ich habe mich bei der Hälfte der Filme hier überhaupt nicht informiert, kenne die Plakate nicht, kenne den Inhalt nicht und weiß gar nicht, worum es geht. Also
ja, das ist auch Englisch, gut so.
Englisch ist einer davon. Borgmann kenne ich auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert weiter. Outlander, keine Ahnung. Weiß ich alles nicht, was ist. Bacurau weiß ich halt, was ich mitbekommen habe. Aber hier auch A Question of Silence habe ich jetzt habe ich auf meiner Watchliste, weil der auf der Schneiderliste ist, haben wir gesehen. Aber das sind so alles Sachen, diesmal ein bisschen Neuland dabei hier bei den Auftragsfilmen.
Mhm. Und dann doch auch wieder ein paar europäische Sachen. Ist ja ganz schön.
Auch, ja.
Ja. Also
aber auch
nicht
ein paar
amerikanisch.
auch ein paar von meiner Watchliste. Also The Kid Detective und so hatte ich auch auf meiner Watchliste seit Ewigkeiten.
Ach echt?
Seit ein paar Jahren, ja, den wollte ich sehen.
Okay.
Und ganz cool.
Ja, das gibt's also alles im Mai.
Das gibt's im Mai.
Und da haben wir natürlich auch wieder viele Gäste am Start.
Ja.
Und ein paar davon haben auch schon gesagt, welche dieser Filme sie mit uns gucken wollen.
Das stimmt. Ein paar sind reserviert.
Ja. Das ist ganz geil, ne? Dass da auch immer das große Reservieren losgeht.
Ja. Die Mallorca-Touristen unter unseren Gästen.
Ja.
Reservieren sich einfach unsere Auftragsfilme.
Da werden hier die Handtücher ausgebreitet.
Ja, ein paar von der Supporterschaft kommen in die große Freude, dass wir die Filme nicht nur zu zweit besprechen, sondern dass wir da sogar 3 Meinungen, vielleicht 4 Meinungen, vielleicht 12 Meinungen in einer Episode haben, weil den alle mitgucken. Das ist schon cool.
Ja, 12 gleichzeitig wäre hart.
Weiß man nicht.
Das gibt's dann vielleicht im Juni.
Vielleicht. Oder im September. Man weiß nicht.
Okay.
Oder in 9 Jahren.
Ja, Mann.
Wir legen uns da nicht so fest.
Na doch, im Juni steht ja Jubiläum an.
Oder im September.
Was ist im September für ein Jubiläum?
Da ist bestimmt auch ein Jubiläum.
Meinst du?
Guess erstes gewonnenes Punkteraten. Vor einem Jahr war das genau.
Wüsstest du das noch, wann das war?
Nee, das weiß ich nicht.
Okay. Dann doch nicht.
In deiner Vorstellung hätte ich das jetzt, genau, in deiner Vorstellung hätte ich das jetzt so wie so eine Uhr können eingerahmt haben, so zu Hause im Wohnzimmer und so.
Klar.
Ausgedruckt, einfach selbst.
Mit so einem Foto daneben.
Ganz billig.
Pokal gebastelt, alles
Mitarbeiter
fertig.
Des Monats, genau.
Ja. So, jetzt müssen wir noch Lose ziehen.
Richtig, weil 2 Filme kommen noch dazu zu diesen Auftragsfilmen. Und das ist ein Losfilm für Lee und ein Losfilm für Guess.
Als wäre es nicht genug.
Als wäre es nicht genug, kriegen die Lossupporter hier auch nochmal ein bisschen was aus dem Pott.
Wie haben wir es denn letzten Monat gemacht? Hast du für mich gezogen oder andersrum?
Das habe ich mir nicht gemerkt. Das gehört zu den Sachen, wo ich gesagt habe, das speichere ich jetzt nicht, aber ist nicht wichtig.
Gut, dann entscheide du jetzt.
Ich ziehe für mich.
Natürlich.
Ich nehme mein Schicksal jetzt selbst in die Hand.
Mhm.
Auf dich kann man sich ja nicht verlassen.
Ja, es kann nur gut werden. Ich habe ja immer wieder die leise Hoffnung, dass du da jetzt irgendeinen Scheiß rausfischst, damit ich dir nicht gucken muss.
Welches von diesen 2 Losen soll ich nehmen?
Alter.
Ich habe aus Versehen 2 Lose gezogen.
Links.
Das?
Ja.
Okay. Ali hat quasi ein bisschen mit beeinflusst.
Ach.
Gib dir mal die Lostrommel rüber. So, ich beglücke nächsten Monat folgenden Herren. Ich beglücke Erik. Und er hat ein Los im Dezember 2023 eingeworfen. Und das ist ein Film, den kenne ich natürlich und den liebe ich natürlich. Bad Taste.
Ach.
Von Peter Jackson darf ich gucken.
Mhm.
Für unseren Kumpel Erik.
Da würde sich unter Umständen ein Tausch anbieten.
Schau mal, was du da ziehst. Also mit dem Los kann ich erstmal leben. Du kennst ihn ja gar nicht, war das so?
Naja, genau.
Oh.
Deswegen.
Lüge.
Mhm.
Schau mal, was du zu bieten hast.
So, meins ist von Andy.
Hey. Aus Grüße an Andy.
2011. The Thing.
Ach, das Remake.
Ah, das skandinavische Ding. Oder? War das nicht?
Glaub nicht.
Okay. Irgendwas.
Also ist auf jeden Fall ein Remake von The Thing.
Ja.
Da ist mein Kumpel Björn eingeschlafen im Kino, obwohl der Film sehr laut war. Das weiß ich noch.
Okay.
Ja, den habe ich aber schon gesehen. Also insofern.
Nee, ach so, skandinavische Beteiligung, aber ist kein skandinavischer Film. Ja. Mary so Elizabeth Winstead, Joel Edgerton und Ulrich Thompson.
Mhm.
Ja. Ja, den kenne ich auch nicht. Gut. Kein Tausch.
Nee. Ich habe gerade überlegt, aber nee, ich würde dann Bad Taste auf jeden Fall behalten.
Ja, aber dann gucke ich den natürlich mit. Also würde sich halt echt anbieten.
Das kann ich dir natürlich dann ankündigen, wann er kommt.
Ja, sehr gut.
Cool. Und ja, dann sind wir gespannt auf diese beiden Filme. Grüße an Erik, Grüße an Andi. Und ja. So viel dazu.
Alright. Dann sprechen wir jetzt über Filme.
Und sprechen wir.
Vielleicht über Serien.
Genau, sprechen wir jetzt über Filme und vielleicht über Serien. Und kommen wir doch zu einem aktuellen Kinofilm.
Ja.
Der schon seit ein paar Wochen läuft, aber den haben wir jetzt mal hingekriegt.
Ja, aber war ein bisschen Hassel, den überhaupt noch irgendwo in der OV zu erwischen.
Das stimmt.
Aber wir haben es hinbekommen und waren dann auch, glaube ich, mit 3 anderen Leuten. Dann war der ganze Saal auch schon gefüllt. Ey, mehr waren es nicht. Ich finde es so krass. Also wir waren ja jetzt ein paar Mal im Kino in den letzten Tagen und ich finde es immer wieder so hart, wenn du dann halt oben diese Anzeige siehst in diesen Multiplex-Dingern, siehst du ja immer, in welchem Saal welcher Film läuft und daneben steht ja, wie viele Plätze da frei sind.
Ja, ja.
Und in keinem Saal sind irgendwie unter 100 freien Plätzen da gewesen. Das finde ich schon krass, Alter. Es ist halt immer so 120, 140 Plätze frei. Du denkst du, Alter, es ist einfach kein Mensch im Kino, ist so hart.
Ja, ist auf jeden Fall hart.
Ja. Ja, und so war es auch bei Ghostbusters. Frozen Empire.
Ghostbusters Frozen Empire, richtig. Die Fortsetzung der Neuauflage. Und wenn ich richtig gezählt habe, ist das der fünfte Teil der Ghostbusters-Langfilmreihe. Also von dem Franchise zumindest.
Mhm.
Und davon habe ich alle gesehen, kann ich zumindest behaupten jetzt.
Ja, geht uns wahrscheinlich allen so, ne?
Die und wir zumindest, ja.
Ja, also ich meine, Ghostbusters, die haben doch schon die meisten gesehen.
Ja, weiß nicht, wie es der Zuhörerschaft geht. Ja, genau. Gibt ja vielleicht ein paar, die sich die neuen dann mit Absicht nicht angucken, weil sie zu sehr an den alten hängen und so, weiß man ja nicht. Steckt man nicht immer drin.
Ja. Dann müssen wir erstmal raten.
So sieht's aus.
Ich habe mir für dich 5,5 aufgeschrieben.
5,5?
Mhm.
Okay. Okay. Ich bin bei dir bei einer...
Ich dachte, jetzt hast du dir aufgeschrieben
und nee, guckst in dein Handy. Ich habe meine Punkte aufgeschrieben. Die habe ich gerade nachgeschlagen, tatsächlich, wo ich stehe, weil mich das interessiert. Ich habe jetzt geschwankt, wo ich mich da eingependelt habe.
Mhm.
Weil ich kann dir eins sagen, bei vielen Filmen, die wir heute in der Episode haben, gab es starke Schwankungen, weil ich mir nicht sicher war. Okay, es gibt ja so Filme, die guckst du und dann weißt du, okay, du bist da und da von den Punkten.
Klar.
Und diesmal war es so...
Ist man sich selber halt nicht sicher.
Diesmal ist man sich selber nicht sicher, wohin pendelt man. Ich sag bei dir eine 6,5.
Mhm. Alright. Klingt ja beides wenig euphorisch.
Ja.
Könnte ein Erfahrungswert sein. Wobei, da muss man dazu sagen, den Teil, den es davor gab, den haben wir auch schon hier im Podcast besprochen. Da waren wir damals auch im Kino und der kam ganz gut weg bei uns.
Wie haben wir den denn bewertet? Ja, ich habe auch
gerade. Ich überlegt. Meine, ich war da bei 7,5 oder so.
Du warst bei 7,5.
Das also, ist auf jeden jetzt Fall. Aus der Erinnerung, aber guck lieber mal nach. Ich habe nur in Erinnerung, dass wir den gar nicht mal schlecht fanden.
Nee, ich glaube auch, ich war auch bei dem Status, dass der vollkommen okay war. Dass man ihn gut machen kann.
Ja. Trotz irgendwie hatte ja einen anderen Schauplatz, war glaube ich Oklahoma oder irgendwo auf dem Land. Und das ist für Ghostbusters-Verhältnisse ja schon ein bisschen komisch, weil sonst sind wir ja immer in New York und das ist jetzt bei Frozen Empire auch wieder der Fall. Es ging also zurück nach New York.
Mhm.
Der Film steigt mit einer Sequenz ein aus dem Jahr 1904. Da sehen wir schon das legendäre Gebäude, dieses Firehouse, wieder die Feuerwehr ausrückt und zu so einer Gesellschaft geholt wird. Das ist, wie heißen die? Irgendwas mit Adventurer. Das ist halt so ein ganz elitärer Verein von solchen so selbsternannten Abenteurern. Die sitzen in einem Hotelzimmer und da wurde eben jetzt die Feuerwehr hingerufen und die rennen da die Treppen hoch, kommen zu diesem großen Raum, wo die Tür zu ist und stellen dann fest, der Raum ist eiskalt. Sie fassen so die Tür an und merken, es ist alles irgendwie gefroren. Und als der die Tür anfasst, dann friert seine Hand auch gleich ein und muss dann da weggezerrt werden. Und dann gehen die in diesen Raum. Und da sind halt, also der ganze Raum ist eingefroren, inklusive aller Menschen, die da sitzen.
Mhm.
Bis auf eine, die hält so eine Kugel, die im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen wird. Weil in dem Moment, wo der Herr diese Kugel nehmen will, öffnet diese Person die Augen und dann springen wir ins Heute. Und sind bei der Familie Spengler. Das wissen wir aus dem vorherigen Teil. Das sind Carrie Coon, Finn Wolfhard und McKenna Grace. An der Seite von Carrie Coon, der ehemalige Science-Lehrer von McKenna Graces Figur Phoebe. Das ist Paul Rudds Figur Gary Gruberson. Und damit haben wir eigentlich auch schon jetzt die Hauptrollen zusammen. Und die arbeiten jetzt als Ghostbusters. In New York, sind in eben besagten Firehouse, leben da und werden dann immer wieder mal gerufen. Und als wir ins Heute springen, fangen die auch gleich, also sie fahren durch New York mit Ecto-1 und versuchen das ist auch schon so eine Art, also auch einer dieser Geister, die irgendwas mit diesem Frozen Empire zu tun haben. Ne? Das ist jedenfalls ist sowas Drachenähnliches, fliegt durch Manhattan und die fahren hinterher und versuchen, den aus dem fahrenden Auto einzufangen. Und da sehen wir dann schon auch, dass Ecto One so ein paar Upgrades bekommen hat, ne? Weil er hat jetzt irgendwie so eine Drohnenfalle,
ja,
mit der die hinter dem Vieh herfliegen.
Die gab es noch nicht in den 80ern.
Nee, wurde alles ein bisschen geupdatet. Na, nachdem sie den dann eingefangen haben und dabei wieder die halbe Stadt zerstört haben, werden sie vom Bürgermeister hin zitiert. Und das ist die Figur von William Atherton, der mittlerweile aufgestiegen ist. Aber ich glaube, in den 80ern, als der auftauchte, war der noch nicht Bürgermeister.
Nee, war er noch nicht.
Aber der hat natürlich nicht vergessen, was damals passiert ist. Und irgendwie hat er sich immer noch zur Mission gemacht, die Ghostbusters zu Fall zu bringen. Und ist jetzt halt wieder tierisch angepisst, weil die halt eine Menge Schaden verursacht haben. Ja, und jetzt taucht irgendwann dieses alte Artefakt, was wir in der Öffnungssequenz gesehen haben, wieder auf. Und die böse Macht, die darin gefangen ist, die gilt es da drin zu behalten. Und ja, wenig überraschend gelingt das natürlich nur bedingt. Mhm. Ja, die diese Kugel taucht auf, weil die Figur von Kumail Nanjiani, Nadim, seine Oma war die Person aus dieser Öffnungssequenz, die diese Kugel hatte, der sogenannte Firemaster. Und die gibt's jetzt nicht mehr, die Oma, und er hat diesen Raum gefunden, wo die ihren ganzen alten Krempel aufbewahrt hat und dabei eben auch diese Kugel, und der will das jetzt verhökern und geht dazu zu Dan Aykroyds Figur, der mittlerweile so einen Laden hat und auch irgendwie ein YouTube-Format, wo er Objekte testet mit dem Gerät, was wir alle kennen aus den ersten Teilen, wo halt geguckt wird, ob da irgendwelche Geister drin stecken oder ob diese Objekte irgendwie versehen sind mit Energie, die drauf schließen lässt, dass das was mit Geistern zu tun hat. Mhm. Und da kommt er dann hin und will ihm dieses Ding verkaufen. Das macht er dann auch, und dabei stellen die aber fest, okay, da schlägt das Gerät halt sehr viel stärker aus als bei allem anderen. Und ja, ich glaube, bis dahin kann man erzählen, weil dann nimmt das natürlich Fahrt auf.
Ja.
Ja, so.
Genau.
Ich würde noch Patton Oswalt erwähnen, der kriegt eigentlich auch krass, ne, sehr, sehr frühen Credit dafür, dass der eigentlich in einer Szene auftaucht. Mhm. Und dann haben wir noch ein paar andere Kids. Sowieso ist das ein wahnsinnig großer Cast. Hier gibt es so viele, viel zu viele Figuren eigentlich, die eine Rolle spielen, weil Celeste O'Connor, Logan Kim, und dann noch in Geistform Emily Aileen Lind. Also das nennt schon mal eine ganze neue Truppe nochmal an Kindern. Und dann taucht eben auch die alte Truppe wieder auf. Also Dan Aykroyd habe ich schon erwähnt. Bill Murray und Ernie Hudson sind aber auch noch mit am Start. Selbst Annie Potts kommt hier mit zum Einsatz. Mhm. Ja, und das ist halt echt ein großer Cast, finde ich.
Also die waren ja schon, man muss ja fairerweise sagen, für diejenigen, die sich jetzt fragen, so, ob wir den ersten Teil noch im Kopf haben, die alten Ghostbusters sind ja im ersten Teil auch schon aufgetaucht, also in den Vorgänger hier.
Afterlife.
Mhm. Aber halt in absoluten Cameos.
Ja.
Da waren die in einer Szene abgefrühstückt, das war halt nur so eine Haha, okay, wir sind auch noch da. Und jetzt spielen die halt wirklich eine Rolle. Also jetzt sind die alten Ghostbusters halt wirklich so eingebaut, dass man die in mehreren Szenen sieht und dass sie teilweise auch einen größeren Impact auf die Handlung haben, besonders Dan Aykroyd.
Ja. Wie ging's dir damit?
Ja, gut. Weil das hat mich im ersten Teil natürlich gestört, dass das so ein Haha, so, weißt du, so ein es gab zwar diesen emotionalen Moment, wo es dann um Ramis ging und so.
Ja, wobei gerade das finde ich schwierig.
Stimmt, den fandst du schwierig, aber den, ja, fand ich irgendwie fand ich das schön, weiß nicht. Das hat irgendwie mich als 80er-Fan und als Fan des alten Ghostbusters hat mich das irgendwie gekriegt. Aber insgesamt fand ich das Einarbeiten der alten Charaktere halt ein bisschen lame. Mhm. Und hier ist es zwar so, dass Bill Murray ähnlich motiviert durch den Film stark wie in anderen Filmen, so, mhm, wo er aktuell irgendwie mitmacht. Aber es war ja bei Marvel ähnlich. Da dachte ich auch bei Ant-Man so, okay, bei Murray sieht nicht so aus, als wenn er richtig Bock hat.
Ja.
Aber ich finde so Dan Aykroyd und Ernie Hudson und so, das funktioniert schon immer noch gut. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen gekriegt, dass die wieder mitmachen und das wieder so mitmischen. Auch wenn du am Ende schon denkst, so, okay, jetzt sind hier irgendwie 14 Leute mit einem, weißt du, die irgendwie gegen die Geister kämpfen und alle haben Ghostbusters-Outfit an.
Ja.
Inklusive Annie Potts, und das ist dann schon so, dass du dich fragst, ist vielleicht ein bisschen zu viel.
Mhm. Ich finde, mit Ernie Hudsons Figur haben sie es noch am besten hinbekommen, die so einzuarbeiten, dass das organisch wirkt. Ich fand das mit Dan Aykroyd auch irgendwie so ein bisschen cringe. Es fühlt sich halt trotz allem an, wie dieser verzweifelte Versuch, so an das Alte anzuknüpfen. Also es irgendwie, weiß ich nicht.
Aber er wirkte, als hätte er, also ich finde, er wirkte doch am meisten, als hätte er richtig Bock drauf, so in dem neuen Ghostbusters mitzumachen.
Ach, ich fand eben Ernie Hudson da auch gut. Ja. Also was die Motivation angeht, also da finde ich, muss man ja dann William Atherton schon auch erwähnen. Also der wirkte jetzt auch nicht lustlos bei der Nummer. Aber es eben, also geht halt schon eher darum, finde ich, wie du diese Figuren dann in diese Handlung integrierst. Und ich habe mich dann, also gerade bei Dan Aykroyds Figur gab es für mich so ein paar Lücken, wo ich dachte, wenn der jetzt noch so aktiv ist in dem Ding, so dann hätte der doch sofort reagieren müssen. Also erst recht mit der Erinnerung an alles, was die letzten 40 Jahre passiert ist. Mhm. Naja, aber ich habe mich also mit anderen Figuren deutlich schwerer getan, weil ich finde tatsächlich traurigerweise die ersten, also wenn du so Stop Billing anguckst, so die ersten drei Credits sind für mich die überflüssigsten Figuren in dem Film. Das sind Paul Rudd, Carrie Coon und Finn Wolfhard. Alter, wie überflüssig ist Finn Wolfhards Figur? Den hätten die doch auch einfach rausstreichen können, erzählen, der ist im Summercamp oder sonst was. Aber den hättest du doch hier echt nicht gebraucht, Alter.
Naja, doch, für die neue Generation. Also für diejenigen, die keinen Bezug haben zu den alten Ghostbusters und die halt so, weißt du.
Ich, Digga, mir geht's nicht drum, dass du den nicht brauchst fürs Marketing und so weiter. Die, so wie die Story, Geschichte aufziehen, ist seine Figur wahnsinnig überflüssig.
Ja, der hat eigentlich mehr so die Side-Stories. Ich meine, im Grunde ist ja nur ein Charakter hier richtig im Zentrum. Also ist ja zur Hauptrolle vorgerückt, im Gegensatz zum ersten Teil.
Ja, genau.
Wo es ja ein relativ großes Ensemble-Ding war, wo alle so ein bisschen was zu ihren Teil beizutragen haben zur anderen.
Ja. Und sie finde ich auch gut. Das ist McKenna Grace.
Das ist McKenna Grace hier im Zentrum, ja.
Und sie finde ich auch gut, aber das ist halt schon krass. Also wenn du so einen Film hast und dann sind irgendwie die ersten drei Hauptrollen eigentlich verzichtbar, weil also auch gerade Paul Rudd und Carrie Coon, Alter, what the fuck? Also die sind einfach nur so Nachrichtenüberbringer die ganze Zeit.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also man hätte das voll reduzieren müssen und dann eben auch auf die Figuren, die halt wirklich in Aktion treten. Und also, ja, die drei genannten Rollen, die sind für mich wirklich mörderüberflüssig. Und es ist schon krass, weißt du, wenn das jetzt hier solche A-Lister sind. Aber wie farblos ist denn Carrie Coons Figur?
Ja. Ist schon ein bisschen unterfordert. Und die ist gut.
Ja. Und Paul Rudd ja eigentlich auch, aber der ist hier halt einfach so ein bisschen der lustige Dadbot. Ich finde das. Also der hat für mich in Afterlife sehr viel besser funktioniert.
Okay.
Naja. Dafür habe ich mich sehr über Kumail Nanjiani gefreut. Ich finde den Typ einfach lustig, Alter. Der muss echt nicht viel machen. Patton Oswalt mochte ich auch. Naja, ist schon krass. Also ich hatte sehr viel mehr Spaß mit den Nebenfiguren hier.
Ja, Kumail Nanjiani wiederum fand ich ein bisschen deplatziert. Also der Charakter hat irgendwie nicht in dieses Ghostbusters-Universum gepasst. Das war für mich wieder so ein Marvel-Sidekick, den sie jetzt hier in so ein Ghostbusters-Franchise reingepackt haben. Ich finde irgendwie, das war zu viel des Guten. Patton Oswalt wiederum fand ich sehr gut. Also,
naja, also ich fand den halt lustig. Wie sie seine Figur hier erzählen, ist halt auch, also allein die Entwicklung, die der durchmacht, ist ja auch so Banane.
Und sehr vorhersehbar auch, wenn du weißt, was er für ein Skill dann hat. So, wo du denkst, so, ja, okay, es spielt eine Rolle. In ein paar Minuten. So war es ja auch. Ja.
Ja, also die Handlung ist hier definitiv nicht das Stärkste an dem Film.
Nee.
Und ich finde, für die 100 Millionen, die er anscheinend gekostet hat, ja, also war ich mit der CGI auch nicht uneingeschränkt happy.
Fandst du den Endgegner nicht gut?
Doch, der sah cool aus.
Voll, oder? Ja, fand ich auch.
Also schon auch so ein bisschen aus vielen Klischees irgendwie eine Figur gebastelt. Aber funktioniert. Ja, klar.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall optisch ganz cool. Und irgendwie scheint es ja auch gerade, weiß nicht warum, gerade die Bösewichte gerne mal was einfrieren. Also wir hatten das ja in einem anderen Kinofilm gestern auch gerade wieder.
Stimmt, ja.
Was ist da los, hey? Eis ist die neue Bedrohung, oder was?
Ja, hat ja gehagelt in Westdeutschland die letzten Tage, ein paar Orten. Insofern haben sie
das
vielleicht
gerade. Ich hab's recherchiert, es hat hier auch gehagelt, als ich das neulich in der Aufnahme meinte.
War das Hagel?
Es war Hagel.
Ah, okay, siehst du.
Soweit ist es zum Glück noch nicht mit den Halluzinationen.
Dann sind die Filme ja doch ganz aktuell.
Ja.
Was die Handlung angeht und den Puls der Zeit.
Ja, und wie fandst du das jetzt? Also hast du dich ein bisschen anscheinend da nostalgisch über die alten Figuren gefreut?
Naja, es gab einiges, was nostalgisch bei mir gekickt hat. Also das ist auf jeden Fall kein Mega-Film, aber ich fand ja beim Vorgänger Afterlife fand ich ja ein bisschen befremdlich, dass man dieses New York-Setting, was für mich zu Ghostbusters dazugehört, dieses Stadt-Setting, dass man das auf so ein Landszenario irgendwie übertragen hat. Das fand ich nicht so cool. Und der Vorgänger...
Hast du ja mittlerweile nachgeguckt, wo du gelandet bist?
Ja, wir waren beide bei 7,5.
Oh, okay. Mhm. Yay.
Wir haben geklingelt. Mhm. Jetzt klingeln wir nochmal. Und der erste Teil endet damit, dass sie Richtung New York gefahren sind mit dem Ektomobil und so. Und dann hat mich das natürlich gefreut. Weißt du, die alte Szenerie, du siehst die alte Feuerwehrwache, du hast wieder New York, weißt du, und wir sind ja beide New York-Fans und so. Und Ghostbusters ist für mich ein krasser New York-Film.
Klar.
Und das war natürlich wieder geil, dass sie wieder an der Front sind. Und deswegen macht es auch mehr Sinn, dass die alten Ghostbusters hier wieder eine Rolle spielen, weil die halt immer noch da native sind und da ansässig sind und so. Das fand ich ganz cool. Wiederum die Charaktere vom vorigen Teil wieder einzuarbeiten, zum Beispiel dieser kleine Podcaster, der dann auf einmal so der Praktikant von Dan Aykroyd ist, wo ich dann denke, so, Alter, ich habe sogar vergessen, dass es den Charakter irgendwann mal gab in dem Film. Der war so überflüssig, hat kein Mensch gebraucht. Und hier hat man die halt wieder eingeflossen und hat gesagt, das stimmt, da war ja was, da war ja jemand. Dann fand ich ganz interessant, dass die so ein bisschen tiefere Fragen gestellt haben, zum Beispiel, was passiert mit den Geistern, weißt du, wenn die irgendwie entsorgt werden, haben die irgendwie eine Daseinsberechtigung, eben nicht entsorgt zu werden, haben die vielleicht einen eigenen Beweggrund, warum die koexistieren sollten neben der Menschheit und so. Also es sind jetzt nicht die ganz großen Fragen, die aufgeworfen werden, aber
echt, aber so der philosophische Ansatz, der hat ja was gebracht, ja.
Naja, es gab ja schon einen Moment mit diesem Geistermädchen und so. Da werden gerade diese Fragen extrem aufgeworfen. Ich finde schon, dass das ein bisschen tiefer geht und dass das ambitioniert ist von dem Teil, dass er eben auch mal so eine Frage stellt.
Echt? Okay.
Aber es wird halt auch nicht weiter verfolgt. Also es wird halt nur so angerissen oder die Tür wird halt einen Spalt aufgemacht, aber es wird halt nicht wirklich weiter behandelt. Aber letztendlich so mit dem, wie die Geister entsorgt werden und so, das fand ich schon auch interessant, weil darüber hast du dich an den sämtlichen Ghostbusters-Teilen eigentlich nie gefragt, wo die hinkommen.
Ja,
wo der Staubsauger letztendlich entleert wird, weißt du. Das finde ich schon, das fand ich schon wiederum ganz cool. Patton Oswalt, wie gesagt, hat für mich gut funktioniert. Kumail Nanjiani wiederum nicht. Also auch hier, der kommt definitiv auch nicht an die alten Teile ran. Die sind für mich, besonders der erste ist unantastbar, aber zeitweise oder so vereinzelt haben die schon so ein bisschen mich gekriegt. Besonders die Schlussszene oder sag mal das Finale an sich. So. Da dachte ich schon so, okay, so ein bisschen haben sie das Ghostbusters-Feeling schon eingefangen. Auch wenn ich die Mankos sehe.
Okay.
Bin ja recht versöhnlich.
Naja.
Du eher nicht.
Ach, ich bilde mir ein, dass ich da auch schon versöhnlich bin, weil ja, find's auch geil, dass es in New York spielt, wobei die Stadt selbst jetzt nicht so eine Riesenrolle spielt, weil dann doch auch viel drin sind einfach. Aber ich habe mich wirklich mit großen Teilen der Handlung schwer getan und leider auch eben mit vielen dieser Kinder, die hier mitspielen, die ich einfach mörderüberflüssig fand. Ich fand, was ich wiederum ganz interessant fand, dass man das auch als eine Art Liebesbeziehung verstehen kann, was hier an einer Stelle erzählt wird mit Phoebe.
Ja, habe ich mich auch gefragt in dem Moment.
Und dass sie das aber auch nicht groß vertiefen, weißt du, oder dass das nicht irgendwie zum Aufhänger gemacht wird, so, fand ich cool. Aber auch da wieder, also die Berechtigung von Emily Allen Lynns Figur ist ja auch nur so Hiwi für den Obermotz, also naja, so, weißt du, das ist einfach so ein halt, dass du eine Station brauchst, um dann da zu landen, das ist alles irgendwie so wahnsinnig offensichtlich und
sehr, sehr convenient konstruiert, ja. Ich weiß, was du meinst. Definitiv.
Ja, und deswegen, also, ja, so ein paar Nostalgie-Momente, aber in der Summe fand ich den schon eher schwach. Kann man machen, aber ist nun wirklich kein Highlight, finde ich.
Ja, was ich noch, also ist, bestimmte Szenen sorgen auch dafür, dass du so die alten Teile halt vermisst und dass du wieder Bock hast, den ersten zu gucken. Mhm. Weil was ich zum Beispiel auch ein bisschen misslungen fand, ist, wenn du das Finale jetzt groß also als groß bezeichnen würdest, dann das Einzige, was groß ist, ist, dass du auf einmal 12 Ghostbusters hast, die irgendwie Jagd machen auf den Erzfeind. Aber Ghostbusters war ja auch immer so ein riesen Brimborium im Finale.
Das meine ich, weil da halt die ganze Stadt dann auch involviert ist.
In Schutt und Asche gelegt werden könnte.
Hier ist das in einem Raum.
Genau, da ist halt ein Raum. Sonst war es immer diese Freiheitsstadt, die auf einmal zum Leben... Also der zweite Teil hat auch ein geniales Finale, finde ich so. Also das ist auf jeden Fall auch sehr groß und riesig.
Hm.
Und hier ist halt, genau, hier ist halt in einem Raum dafür irgendwie 14 Ghostbusters in einem Zimmer. So, ich denke, weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht das, was ich kenne von diesem Franchise.
Eben. Ja. Ja, aber Regisseur ist auch der gleiche, der Afterlife gemacht hat.
Mhm.
Gil Keenan, oder wie wird er ausgesprochen? Jill? Gil?
Gil wahrscheinlich, ja, aber ich weiß nicht. Mit Bestimmtheit.
Mhm. Ja.
Wir können ihn ja...
6 Credits, ne? Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und 2 davon sind schon Ghostbusters-Teile.
Ja.
A Boy Called Christmas hat er noch gemacht, 2021. Ja, und aktuell steht der im Einspiel bei 177 Millionen.
Mhm.
Ist also auch noch nicht der Riesenerfolg.
Immerhin ist er ja in einem großen Franchise unterwegs.
Wer jetzt?
Naja, der Regisseur.
Ach so, ja klar. Also für den ist das natürlich ein Bombenjob.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Hat das auch geschrieben, zusammen mit Jason Reitman. Und dann sind natürlich als Autoren auch sämtliche Leute gelistet, die halt fürs Ursprungsmaterial verantwortlich waren.
Ja, weil das Drehbuch haben ja auch 2 der Schauspieler ursprünglich geschrieben. Die kriegen auch nochmal Credit. Aykroyd und Ramis.
Naja, die sind, meine ich ja, die sind eben gelistet, weil die halt für den ersten verantwortlich waren, dass das auf deren Charakteren basiert.
Richtig.
Ja. Ja, so, mehr habe ich nicht. Geht 1 Stunde 55 Minuten und ist natürlich PG-13. Wie könnte es anders sein?
Ja.
So, willst du noch was loswerden?
Ja, wir können auch erwähnen, wie der gerade finanziell noch steht. Also ich glaube,
doch gerade erzählt.
Ach so, Entschuldigung, da habe ich gerade gepennt. Ich wollte ein Sample drücken, aber dann dachte ich so, ach, Moment, du verpasst. Das war der Moment, wo du es gesagt hast wahrscheinlich.
Mhm.
Alright, dann haben wir alles. Dann habe ich auch nichts mehr.
Oder ist dein Einspiel von heute? Meins stammt von gestern. Also vielleicht hast du eine aktuellere Zahl.
Ganz so aktuell müssen wir jetzt nicht mehr agieren.
Okay.
Der Podcast kommt ja auch ein paar Tage raus und so hat sich da vielleicht was getan.
Ja, da wird sich natürlich noch was tun, aber ich glaube, so Riesensprünge machen die nicht mehr mit dem, weil wir waren ja jetzt eh schon relativ am Ende, also von der Spielzeit.
Hast du mal im direkten Vergleich geguckt, wie viel Afterlife eingespielt hat?
Nee.
Weil könnte natürlich sein, dass da mehr Leute ins Kino gerannt sind, weißt du, und dann gucken, was das neue Ghostbusters macht und dann die Leute so abgeturnt waren, dass der zweite Teil eben dafür nicht mehr so gut lief.
Naja, also da kann ich mich zumindest dran erinnern, dass Afterlife auch nicht uneingeschränkt gut ankam.
Das auf jeden Fall. Er hat 75 Millionen gekostet, also hier haben sie noch ein bisschen was draufgelegt und hat 204 insgesamt eingespielt. Also bewegt sich in ähnlichen Gefilden wahrscheinlich dann, wenn er am Ende aus dem Kino raus ist. Ich meine, weißt du, so 170, 180, 200 Millionen ist grundsätzlich ein gutes Einspiel, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich mehr erhofft haben.
Ja, logisch. Weil das sind ja schon auch Filme, wo das Marketing ordentlich auf die Kacke haut.
Klar. Auf jeden Fall. Jeder kennt das Franchise und insofern weiß ich nicht. Na gut.
Alright, dann können wir noch Punkte vorlesen.
Mhm.
6,4 ist der IMDb-Score, Metascore 46 und Letterboxd 2,7.
Von mir eine persönliche 7.
Alter, 7?
Ja.
Wow.
Das ist eben dieses Ding so, wir mögen halt Popcorn-Filme. Und das ist ein Film, wo ich sage, wo du ja auch so oft sagst, den kann man gut machen. Also der ist okay
den
und so.
Den kann man machen, aber nicht gut. Also
weiß nicht. Also ich habe hier auch einiges auszusetzen und ich sehe, dass der nicht perfekt ist, aber der ist für mich ein vollkommen okayer Popcorn-Film. Ich konnte ihn gut weggucken und habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt. Und das ist für mich so schon mal die halbe Miete. Und auch wenn er seine Macken hat, 7 Punkte gehen für mich voll klar.
Okay.
Wo bist du?
5.
5. Hey. Gepflegte 2 Punkte Unterschied.
Mhm.
Willi dann doch ein bisschen strenger unterwegs hier.
Tja. Naja, hab's ja jetzt ausführlich erklärt.
Alles gut.
Ja, kommen wir zu was Schönerem. Vielleicht.
Ah ja. Bei mir nicht.
Bei dir nicht?
Nee.
Okay.
Aber du fängst an.
Ich fange an und ich bringe mein aktuelles Los.
Hey.
Jetzt muss ich mal gucken, wer hat und von wem war das eigentlich? Das weißt du bestimmt. Empire of the Sun.
Ja.
Das Reich der Sonne.
Das weiß ich nicht mehr, von wem das war.
Okay.
Aber ich guck mal nach.
Das ist nett. Ein Steven Spielberg-Film. Und einer, der mir tatsächlich noch fehlte. Ich habe den nie gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Deswegen ist das für mich auf jeden Fall, fällt das unter Lücke geschlossen. Bin deswegen schon mal sehr dankbar, dass ich ihn gesehen habe. Und das war auch ein Film, wie man es von Spielberg eigentlich kennt. Der war dick im Oscar-Rennen. Mhm.
Grüße an Luca. Von ihm ist der Losfilm.
Luca.
Genau, der hat ihn reingeschmissen im August 23. Der ist auf seinem Mist gewachsen.
Okay. Ja, ist ein Kriegsdrama. Geht 2 Stunden 23. Also schon auch ein Projekt. Braucht man ein bisschen Sitzfleisch. Mhm. Rated PG und erzählt eine Geschichte, die wohl in Buchform sogar autobiografisch war. Also J.G. Ballard, der hatte einen Roman geschrieben und das basierte auf seiner Geschichte, auf dem, was er anscheinend als Junge wirklich durchlebt hat. Und deswegen heißt die Hauptfigur hier auch so. Zum Drehbuch umfunktioniert hat das Tom Stoppard und Uncredited Man O'Mayes. Und Tom Stoppard wiederum hat Dinge wie Brazil, Shakespeare in Love und Anna Karenina geschrieben. Also schon auch echt größere Sachen. Und hat mit 55 Credits halt wirklich schon sehr viel renommierte Sachen geschrieben. Ja. Komponist, wie so oft bei Steven Spielberg, John Williams. Und DOP Alan Davyow. Das ist insofern wichtig, weil wir hatten ja neulich Color Purple. Da war der auch DOP, der war sowieso, also eigentlich zu Beginn hat er recht viel Spielberg-Stuff gemacht und das hier war aber die letzte Zusammenarbeit zwischen den beiden.
Okay.
Ja. So, das Reich der Sonne. Dann erzähl ich mal, was hier geht.
Erzähl, was geht.
Ja, wir sind im Jahr 1941 und es geht um die japanische Belagerung Chinas. Wir sind also in Shanghai und rund um Shanghai sind schon eine Menge japanische Streitkräfte positioniert und es sieht so aus, als würden die halt relativ bald die Stadt übernehmen. Mhm. Und jetzt waren ja aber früher schon die Briten in Shanghai und haben, das wird auch zu Beginn über eine Texttafel erzählt oder sogar ein Erzähler, der uns den Text vorliest, den wir da sehen und da erzählt er uns eben, dass die Briten eben in Shanghai sehr viele europäische Dinge hingebracht haben. Die haben da Kirchen gebaut und Schulen etabliert und all diese Dinge. Und jetzt begleiten wir auch englische Familien, die in Shanghai leben und jetzt eben gucken müssen, was sie mit dieser Bedrohung durch das japanische Militär machen. Ob man da irgendwie abhaut oder ne, was da so diplomatisch die beste Herangehensweise ist. Und so ist nämlich auch die sehr gut positionierte Familie unserer Hauptfigur, Jim. Der ist nämlich ein ziemlich kluger Junge, der bei seinen beiden Eltern lebt in Shanghai und der ist wahnsinnig begeistert von Flugzeugen und Fliegen insgesamt. Hat immer so ein Spielzeugflugzeug dabei oder dann auch mal größer, so ein Gleiter, den er mitnimmt und dann herumwirft und guckt, wie er fliegt. Und er ist halt insgesamt total begeistert von diesem Phänomen Fliegen. Mhm. Hat dann auch in seinem Kinderzimmer irgendwie Flugzeuge an der Decke hängen und geht halt irgendwie nirgends ohne sein Flugzeug hin. Und jetzt sind die Eltern eben leben in so einer riesen Villa. Der Kleine geht auf eine Privatschule und ist als Brite dann auch sehr stolz, dass er eine gute Erziehung genossen hat und drückt sich entsprechend aus und ist sehr gebildet, schreibt selber an einem Buch und das halt alles irgendwie mit fucking 12.
Okay, Wunderkind.
Ja, so weit geht's noch nicht, aber ist halt eben sehr gut situiert und sehr gebildet und halt so ein bisschen die Elite. Naja, und jetzt sind die dann irgendwann auf so einer Party eingeladen bei Freunden und da geht er dann wieder mit seinem Gleiter so ein Kostümball und dann geht er im Garten mit seinem Gleiter spielen, wirft den dann so und dann fliegt er über so einen Hügel rüber und er läuft hinterher und sieht dann da eine abgestürzte Maschine. Und die sind aber noch ziemlich intakt. Und er geht dann dahin, setzt sich rein und findet da auch so eine Fliegerbrille, setzt die auf und ist halt voll geflasht davon und hat dann diesen Gleiter, den er geworfen hat, den fliegt dann so immer noch um ihn rum und dann simuliert er so ein bisschen, macht er so einen auf Kriegsspielen und findet das halt alles total flashig. Na, dann läuft er über diesen Hügel rüber und sieht, direkt hinter dem Hügel sind halt Japaner stationiert, die ihn halt alle angucken. Und das ist ein sehr bedrohlicher Moment, schlagartig. Und dann kommt auch von hinten irgendwie der Vater und der Gastgeber an und die holen ihn dann langsam zurück und meinen so, hey, renn nicht weg, lauf einfach ganz entspannt wieder auf uns zu. Und man merkt schon, diese Bedrohung durchs japanische Militär, die rückt immer näher. Und dann ist es auch soweit, am nächsten Tag beginnt die Invasion und Shanghai wird übernommen. Kommen Flugzeuge an, es fliegen Bomben, da rollen Panzer die Straßen lang und die Bevölkerung versucht irgendwie zu flüchten. So auch die Familie von Jim. Eigentlich heißt er Jamie, aber der wird dann im weiteren Verlauf nur noch Jim genannt. Mhm. Und dann versuchen die mit dem Auto davon zu kommen. Irgendwann sind aber so viele Menschen auf den Straßen, dass das Auto nicht mehr vorwärts kommt und dann fangen die an, aufs Auto einzuschlagen und dann müssen die flüchten. Und dabei werden die Eltern von Jamie getrennt. Und die Mutter schreit ihm noch hinterher, so, hey, geh nach Hause, wir finden dich dann. Das macht Jamie dann auch. Aber als er nach Hause kommt, sieht er, da ist schon die halbe Hütte leergeräumt. Die beiden, da sind noch welche vom Personal da, die hatten natürlich sehr viele Angestellte und Haushälter und sowas. Und da sind eben zwei noch da, die gerade auch noch einen Schrank rausräumen. Und er kommt halt dahin und sagt, sag mal, was glaubt ihr, was ihr da macht? Ist halt immer noch voll in seinem Status, ne, sieht sich weit über den und die eine geht dann erstmal ganz entspannt auf ihn zu, verpasst ihm eine Ohrfeige, geht wieder raus, nimmt den Schrank und geht. Und dann weiß Jamie schon so, okay, die Regeln von, die es bisher gegeben hat, die gibt's jetzt nicht mehr und es ist alles ein bisschen anders, der Krieg ist jetzt halt einfach auch in Shanghai angekommen. Davor spricht er noch mit seinem Vater, ne, sehen wir so am Anfang, wie er mit seinem Vater darüber spricht, ja, wer den Krieg gewinnen wird und er hat da schon auch irgendwie, ist sehr involviert, weiß irgendwie Bescheid über die Belagerung und was sich so abspielt und dass aber eben parallel ja eigentlich auch noch der Zweite Weltkrieg jetzt läuft und das, der ist ja eben sehr auf Zack und jetzt wird er getrennt von seinen Eltern und muss halt gucken, wo er bleibt und als er dann eben zurückkommt und seine Eltern nicht da sind und das Personal halt irgendwie die Hütte leergeräumt hat oder sonst wer, muss er gucken, wo er bleibt und er versucht dann Anschluss zu finden, das gelingt ihm aber nur bedingt. Er versucht dann nämlich erstmal, läuft dann die Straße lang und versucht sich zu ergeben. Ne? Also hat er, hält dann die Hände hoch und sagt, I surrender. Und die lachen ihn aber alle nur aus, so die Japaner, auf die er da trifft. Und so, Alter, was willst du? Und dann versucht er halt irgendwie wieder seine Eltern zu finden und stößt dann auf einen Typen namens Basie. Der ist mit seinem Kumpel Frank unterwegs. Das sind die Figuren, die von John Malkovich und Joe Pantoliano gespielt werden. Ach, übrigens, der kleine Junge, das weißt du, ist Christian Bale.
Ja, ja, klar.
Und die nehmen ihn dann erstmal auf, aber das eigentlich auch nur sehr egoistisch, weil die halt glauben, dass er ihnen irgendwie Zugang zu Stuff verschaffen kann, der irgendwie was wert sein könnte. Weil jetzt sind wir halt schon in der Position, dass es sehr schnell darum geht, überhaupt noch irgendwo was zu essen zu kriegen, irgendwelche Wertgegenstände, die man gegebenenfalls gegen Essen eintauschen kann. Mhm. Und weil halt eben jetzt diese Kriegszustände einfach verhindern, dass du da noch anständig und normal an Sachen rankommst. Ja, jetzt dauert das aber nicht lange, dass dann eben auch diese Verbindung mit den beiden Jungs aufgebrochen wird, in dem Moment, wo die vom japanischen Militär geschnappt werden und in so ein Camp gebracht werden. Und in diesem sogenannten Confinement Camp sind dann Briten, Amerikaner und alle untergebracht, die eben keine Chinesen oder Japaner sind. Und da verbringt der Film dann die nächsten Jahre. Also da gibt es dann irgendwann auch einen Zeitsprung. Aber es geht fortan eben um das Leben in diesem Camp und wie Jamie, dann ab dann eben genannt Jim, versucht, darin zu überleben. Und wie dadurch, dass er ja so auf Zack ist, hat er sich da halt relativ schnell auch ein ganz gutes System gebaut. Dass er so, dem bringt er das vorbei, dann kriegt er das und damit kann er sich dann wieder da das und das besorgen und so. Und ist halt auch mit allen in diesem Camp ganz gut connected. Und jetzt kommt dazu, dass dieses Camp direkt an so einem Airfield dran ist. Also da ist, ne, wie so ein Militärflughafen. Das heißt, er sieht halt hinterm Stacheldrahtzaun die ganze Zeit Flugzeuge landen und abheben und ist natürlich schwer begeistert von dieser Aussicht. Ja, und dann versucht er da eben irgendwie zu überleben. Und da sind dann natürlich auch Basie und Frank mit untergebracht. Und es geht in längeren Kontext natürlich drum, irgendwann die Eltern wieder zu treffen. Ja, weil ein paar der Freunde der Eltern sind dann auch in einem Camp untergebracht, deswegen hat er also auch darüber dann Anschluss, aber seine Bezugsperson ist halt wirklich Basie, John Malkovichs Figur. Ja, Miranda Richardson ist nämlich auch eine der Freunde der Eltern, eine der Freundinnen, die dann auch da untergebracht ist mit ihrem Mann. Das ist so krass, Alter. Miranda Richardson hat hierfür die Hauptrolle bei Fatal Attraction abgelehnt, die dann Glenn Close gespielt hat.
Okay.
Und es gab zwar mit ihr in diesem Camp noch sehr viel, so, die hatte fast irgendwie einen eigenen Strang, der aber größtenteils geschnitten wurde. Und deswegen ist die hier jetzt halt wirklich eine sehr kleine Nebenrolle.
Mhm.
Ja, und hat dafür eine Hauptrolle abgelehnt, aber gut, das weiß ja vorher auch nicht. Und dann sehen wir Ben Stiller hier auch noch in einer sehr kleinen Rolle.
Ach. Ja. Also wirklich eine sehr frühe Rolle.
Mhm. Ja, weil wir sind hier 87. Ja, die Eltern von Jim kann ich auch noch erwähnen, Emily Richard und Rupert Fraser. Aber ich glaube, am wichtigsten ist natürlich, dass Christian Bale hier die Hauptrolle spielt. Und den haben sie ausgesucht aus über 4000 Kindern, die die gecastet haben oder sich angeguckt haben für diesen Film. Und schlussendlich kamen die dann auf Christian Bale, weil Amy Irving hatte mit ihm Anastasia gedreht, so eine Serie. Und das war 86 und Amy Irving war zum damaligen Zeitpunkt mit Steven Spielberg zusammen und sie hat ihn dann vorgeschlagen, meinte sie, ich habe mit dem gedreht, war zwar eine super kleine Rolle, aber der war toll.
Die haben sich doch im Set von Carrie kennengelernt, das wissen wir doch.
Ja.
Na, die will ich daten.
Naja, das funktioniert.
Und dann, genau, hat es funktioniert.
Ja, und so sind die bei Christian Bale gelandet. Im Endeffekt ist also Amy Irving dafür verantwortlich, dass Christian Bale so früh so eine Rolle spielen durfte und dann hat's er natürlich ordentlich Fahrt aufgenommen und der ist ja schon auch mittlerweile eine der größten.
Ist er ja. War er denn schon in dem Film, hat man da schon das Potenzial gesehen, so dass der krass ist?
Auf jeden Fall.
Hat man.
Ja. Spricht natürlich auch sehr für die Regie von Steven Spielberg, aber man sieht natürlich schon das Potenzial und das ist aber Fluch und Segen zugleich, weil im ersten Moment, wo der auftaucht, siehst du halt Christian Bale. Und das Problem ist, ich sehe halt auch den erwachsenen Mann in diesem kleinen Jungen.
Okay.
Weil der einfach gleichzeitig aussieht wie ein Erwachsener und wie ein Junge. Das ist so schräg, Alter. Und der hat da halt schon auch gewisse Manierismen, die man dann später von ihm kennt. Er hat diese krassen Augenhöhlen, die ja bei ihm wahnsinnig präsent sind. Mhm. Du erkennst halt so krass Christian Bale.
Mhm.
Das ist total schräg, Alter, weil du, also ich konnte da den ganzen Film über nicht drüber hinwegsehen, dass ich halt den weiß, wie der als erwachsener Mann aussieht.
Konntest du nicht abstellen.
Und das ist deswegen, das ist total doof eigentlich, dass ich den nicht damals gesehen habe, weißt du, als ich, bevor ich wusste, was Christian Bale für ein krasser Typ ist und sein wird.
Mhm.
Weil so, also das ist halt eben die Krux, so bin ich emotional auch nie irgendwie da reingekommen. Und das ist für einen Spielberg-Film eigentlich schon krass, weil der natürlich auf dem Papier alles richtig macht, weil die, da sind krasse Bilder dabei, das, die Musik schockt natürlich und also das ist alles so ein bisschen jetzt noch nicht Schindlers Liste, aber halt definitiv geht das in so eine Richtung, dass zum Teil Szenen mit wahnsinnig vielen Komparsen, ne, wenn diese Straßen überfüllt sind und so und dann auch in einem Camp und alles. Die Ausstattung ist natürlich entsprechend, das ist schon alles extra large. Und da den kleinen Christian Bale drin zu sehen, und er spielt das natürlich geil, aber es ist halt, hat leider dazu geführt, dass ich emotional nie dabei war. Und das ist schon krass, weil ja auch John Malkovich wäre in meiner Top 10, wo wenn ich irgendwie Schauspieler aufzählen müsste, die ich enorm feiere. Und dann gleich zwei von denen da zu haben, aber trotzdem irgendwie emotional nie reingezogen zu werden, also war halt echt schade irgendwo. Deswegen, der Film macht für mich auf dem Papier alles richtig. Ich glaube, es ist halt echt das war halt dieser Genickbruch, dass ich einfach zu viel schon von Christian Bale gesehen habe im Erwachsenenalter, dass das jetzt so, weißt du, dass ich da einfach irgendwie emotional raus bin. Ich weiß nicht, es ist ganz strange.
Ja, deswegen wäre es interessant, wenn ich den heute gesehen hätte, weil diese Szene mit dem, wo er spielt und dann kommt er hinter diesen Hügel und so, das kommt mir alles so bekannt vor, dass ich der Meinung bin, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Aber das war, glaube ich, bevor ich Christian Bale auf dem Schirm hatte und bevor ich wusste, wer das ist.
Ja, aber das würde helfen, glaube ich, bei dem Film.
Ja, ja, insofern, vielleicht hatte ich das gleiche Problem wie du. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber...
Weil es ist wirklich weird. Mhm. Und dann hat er in dem Moment, wo sie den Zeitsprung erzählt haben in dem Camp, hat der halt so andere Haare. Weißt du, weil er soll dann halt natürlich ein bisschen runtergekommen aussehen, ne? Und davor hat er halt so einen schönen Seitenscheitel und ist halt dieser anständige britische Junge. Ist auch geil, wie er durch die Straßen rennt und sagt, help me, I'm British.
Okay.
So, denke, okay. Sehr witzig. Naja, und dann hat er eben nach diesem Zeitsprung im Camp, hat er dann eine Perücke an. Damit die Haare so ein bisschen scheiße aussehen. Mhm. Und die Perücke sieht halt auch scheiße aus.
Okay.
Und das
Maskenbilder nicht gut.
Hilft nicht so wirklich. Naja, die Maskenbilder müssen es noch nicht mal sein. Eine Perücke ist halt kacke.
Die Hairstylisten. Die sind dafür zuständig, oder? Nee, auch nicht.
Nein, das, bei Perücken ist es ja schon auch immer eine krasse Budgetfrage. Mhm. Das geht ja schon immer schnell ins Geld. Aber jetzt.
Ja gut, aber wenn du sagst, hier große Statisten und so und hier so Massenszenen, dann wird es ja wohl nicht an der Perücke hapern.
Sollte man meinen, ja. Ich meine, der Film hat 35 Millionen gekostet. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch nur aus heutiger Sicht ein Problem, dass das halt heute geiler geht.
Okay.
Und ich meine, es ist jetzt auch nichts, wo du dann in jeder Szene denkst, oh Mann, sieht das schlimm aus. Aber es ist halt, es fällt einem kurz auf. Also ging mir zumindest so. Und dann, ja, vergisst du das auch irgendwann. Aber es sind halt so ein paar Kleinigkeiten. Und ich habe halt einfach auch gemerkt, weißt du, wenn mir sowas auffällt, dann bist du natürlich emotional auch schon nicht bei der Sache.
Klar.
Und so nimmst du dann natürlich auch die eine oder andere Länge wahr. Aber das ist halt trotzdem echt ein guter Film. Mhm. So ein bisschen strange, weil ich habe halt gemerkt oder gesehen, ja, das ist alles gut, die machen alles richtig und so, aber eben, ich habe es mir total emotionslos angeguckt, weil die mich irgendwie nie bekommen haben. So,
so ähnlich, wie du mich anguckst, wenn ich einen Scherz mache.
Ja, wahrscheinlich.
Völlig emotionslos.
Ja, und das ist doch tatsächlich auch einer der größten Flops von Steven Spielberg, weil aus diesen 35 Millionen sind gerade mal knapp über 22 geworden.
Oh.
Und ich habe mal nachgeguckt auf thenumbers.com und das, also es gibt ja so ein, zwei Filme noch wie Duel und so, die halt quasi gar kein Einspiel haben oder keine registriertes da. Aber wenn du die mal außen vor lässt, ist das halt so mit sein schwächster Film vom Krass. Einspiel. Der war sechsfach Oscar nominiert. Für Kamera, Art Direction, Kostümdesign, Sound, Schnitt und Score. Siehste, Maske und Hair Make-up nicht dabei. Nein, Spaß. Aber das Interessante finde ich, in jeder Kategorie leer ausgegangen und auch in jede Kategorie gegen den gleichen Film verloren. Nämlich Der letzte Kaiser.
Ah, den hatte ich ja schon hier.
Okay. Ja, und das geht natürlich in eine ähnliche Richtung, ne? Also so, was so dieses Epos-Ding angeht. Ja, spannend.
Ja, aber der Beweis, dass eben die Oscar-Nominierung auch nicht zwangsläufig nur von einem finanziellen Erfolg abhängen. Also, wenn du siehst, dass das einer seiner größten Flops war und der trotzdem mehrfach Oscar-nominiert war, dann kann man das nicht ausschließlich immer sagen, dass bei jedem Film und umgekehrt, dass Filme vielleicht nicht nominiert sind, weil sie nicht finanziell erfolgreich waren. Also, der Beweis ist das Gegenteil.
Ja.
Wie sieht's denn aus mit dem?
Ja, gut, aber jetzt darf man auch nicht vergessen, ne? Das war ja alles nach Beginning und dritten Art, E.T. und anderen Spielberg-Filmen, die ja schon auch Furore gemacht haben. So, deswegen, es hat bestimmt geholfen, dass hier Steven Spielberg draufsteht, was die Oscar-Nominierung angeht.
Bestimmt, ja. Wie sieht's denn mit dem Pathos aus?
Hält sich also gerade für das Thema und die Zeit erstaunlich in Grenzen.
Hält sich in Grenzen?
Ja.
Okay, weil ich habe hier Letterboxd aufgerufen und die Tagline klingt ja auch schon: To survive in a world at war, he must find a strength greater than all the events that surround him. Das klingt ja schon.
Ja, das, also.
Klingt ja schon auf jeden Fall sehr groß. Insofern dachte ich, okay, kommt ja ohne Pathos aus. Aber wenn du sagst, im Film ist es überschaubar, dann ist das ja schon mal gut.
Ja. Nee, also wenig bis gar keine schnulzigen Momente und eben, also auch erstaunlich mellow, was so Pathos angeht. Deswegen, das ging.
Mhm. Okay, okay.
Ja. Nee, das ist schon echt ein guter Film. Auf jeden. Ich weiß eben nicht, ob man das in der Länge hätte machen müssen. Aber ja, ansonsten, ich schieb das jetzt, das Problem, was ich mit dem Film habe, schiebe ich halt wirklich komplett auf mich. Also das ist halt dieses Phänomen, dass ich diesen Jungen angucke und einfach einen erwachsenen Christian Bale sehe.
Seems like a you problem.
Ist aber es, hast du ja gesagt. Zu 100%. Mhm. So, dann kann ich noch Punkte vorlesen. 7,7 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 62 und Letterboxd eine 3,8. 6, irgendwas wäre gut, ey. Ja.
6, irgendwas von 5.
Ja, genau. So. Da war ich noch bei den 62 vom Metascore.
Das reicht ja Sonne für Luca. Dann rate ich jetzt.
Yes.
7,5.
Das ist korrekt. Na, siehste. Es geht doch.
Das 7:2 rückt in greifbare Nähe.
Yes.
Nein! Turn that Scheiße off!
So, jetzt hast du ja auch schon angekündigt, dass es nicht besser wird. Vorhin. Nach Ghostbusters. Nee.
Also das Wort war nicht besser, was du gemacht hast, sondern
schöner.
Schöner war das Wort, ja, was du benutzt hast. Und schön wird es definitiv nicht mit meinen Filmen, die ich heute mitbringe.
Okay.
Aber von schlecht war nicht die Rede. Also es war jetzt kein Hinweis auf die Qualität, aber es ist auf jeden Fall eher harter Stoff. Also ist jetzt hier gute Laune-Kino, ist von mir heute nicht zu erwarten.
Mhm.
Denn 1983 erschien ein Artikel im Life-Magazin und das trug den Titel Streets of the Lost. Und 1984 ist eine Doku entstanden, die sich daran orientiert hat. Die haben 50 Stunden Material gesammelt und das führte zu einer Oscar-Nominierung für Best Dokumentation. Alles inspiriert durch diesen Artikel und jetzt habe ich mir den Film dazu angeguckt aus dem Jahr 1984 und der heißt Streetwise.
Und also diese Oscar-nominierte Doku.
Genau, diese Oscar-nominierte Doku. Und Streetwise ist eine Doku, die heißt auf Deutsch Straßenkinder.
Mhm.
Und es ist so ähnlich wie der Titel anmuten lässt. Der Regisseur Martin Bell hat so ein paar Dokus gemacht, hat Musikvideos auch gemacht für Sheryl Crow und so. Drehbuch von Sharon McHale, der hat nur irgendwie einen Credit für eine Serienepisode neben dem Film. Mhm. Und diese Doku beobachtet über knapp anderthalb Stunden circa 50 Jugendliche, teils Kinder, 9 davon auf jeden Fall näher, die im Seattle der 80er Jahre auf der Straße leben und ums Überleben kämpfen.
Seattle, okay.
Ja, wir sind in Seattle, das ist die Story. Und dazwischen sind so Teen-Sexworkerinnen, da sind Kiddies, die in Müllcontainern wühlen, um irgendwie was zu essen zu finden, die den ganzen Tag irgendwie auf der Straße rumhängen, schnorren, sich prügeln, Leute beklauen. Aber es geht halt eben auch darum, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, wie diese Ausgestoßenen der Gesellschaft dann auch mit ihrer Familie agieren, weißt du, zu wem die noch Kontakt haben und wie die zu ihrer Mutter teilweise sind, wie die mit Jugendarbeitern zusammenarbeiten und teilweise auch im Knast landen und so eine Sachen. Also, und das verfolgen wir über diese 91 Minuten. Da ist zum Beispiel auch so ein lesbisches Mädel dabei, die halt immer für einen Jungen gehalten wird und die auch immer als he angesprochen wird und sich dann noch wehrt und sagt so, I'm a girl und so, aber trotzdem sich jeden Tag prügelt und Polizisten angeht und so und so ihre harte Schale praktisch aufbaut. Und das ist alles sehr harter Stoff. Also wir sehen in einem Moment, dass die Tochter die Mutter besucht irgendwie in ihrem ziemlich abgefuckten Haus. Und die Mutter weiß zum Beispiel, dass die Tochter auf den Strich geht. Und die Tochter ist 15 oder so.
Oh, fuck.
Und also sie weiß schon, was sie macht und so hin und her. Und trotzdem versucht sie irgendwie eine liebevolle Mutter zu sein. Aber du merkst teilweise, sie ist ja selber total irgendwie auf Alkohol drauf und hin und her und ist total versoffen und die Wohnung sieht total runtergekommen aus und so. Und also das ist schon von vornherein so eine Umgebung, wo es eigentlich nicht so richtig, richtig glatt laufen wird. Und das ist krass. Und es ist.
Warum jetzt ausgerechnet Seattle? Das ist ja jetzt wirklich keine Stadt, die für ihre Obdachlosigkeit bekannt ist.
In dem Fall hast du da auf jeden Fall, also was in den 80er Jahren das Seattle angeht, da war die Obdachlosigkeit offensichtlich sehr groß, weil du hast hier wirklich einen Haufen Straßenkinder, die hier beleuchtet werden. Insofern, ich weiß nicht, wo die statistisch sind, aber vielleicht ist der Regisseur auch in Seattle groß geworden, kann ich dir auch nicht sagen.
Okay, aber das erfahren wir nicht, warum die jetzt gerade sich Seattle ausgesucht haben.
Nee, das erfahren wir nicht.
Machen die dokumentarisch das sehr klassisch? Also haben wir auch so O-Ton-Momente oder wie ist das aufgezogen?
Nee. Das ist ein sehr gritty Look auf jeden Fall in den 80er Jahren. Du hast hier keinen HD oder sowas. Das ist auch Also das ist so ein Ding, die Kamera beobachtet eigentlich, wie die auf der Straße gerade rumhängen, wie die sich eine Zigarette schnorren, weißt du, wie die dann untereinander ihre kleinen Teenager-Probleme haben, so als 15-Jährige, die halt einen anderen aus der Crew irgendwie ganz cool findet und so, weißt du, und der aber irgendwie mit einem anderen Mädel rummacht und so, und dann es gibt keine Interviews dazwischen, dass man jetzt sagt, so, okay, hier wird derjenige jetzt irgendwie in so einen Raum gesetzt und befragt, oder du hast jetzt irgendwelche Talking Heads, die halt irgendwie dazwischen auch immer wieder was sagen, sondern primär geht's darum, dass die Kamera die Leute beobachtet bei ihrem Tun und Handeln auf der Straße und bei ihrem Besuchen der Eltern. Und einer besucht zum Beispiel seinen Vater, der seit 20 Jahren im Knast sitzt, weil der irgendwie 30 Jahre verknackt wurde und so. Und dann sieht die Kamera halt diese Konversation zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber es ist halt selten so, dass du die Jugendlichen hast oder die Kinder, die irgendwie direkt in die Kamera sprechen und da ihre Statements bringen.
Okay.
Und es ist krass, weil 15 Jahre später gab der Regisseur ein Interview und verriet hat, dass bis auf wenige Ausnahmen halt alle Kids an AIDS, an Suizid gestorben sind. Einige wurden sogar ermordet. Also da gab es ja diesen Green River Killer, der an Seattle auch sein Unwesen getrieben hat. Der hat irgendwie 70 Leute ermordet.
Alter, was?
Und eins von diesen Mädchen, die hier in dieser Doku spielen, war halt eins sein Opfer.
Oh, fuck.
Richtig krass. Und also es geht auf jeden Fall nahe, weil die Frau vom Regisseur, Martin Bell, die heißt Mary Ellen Mark, die ist halt Fotografin. Und die ist halt auch sehr anerkannte Fotografin, hat auch schon verschiedene Ausstellungen und so gehabt. Und ist in der Szene auf jeden Fall auch keine Unbekannte. Und als Special auf dieser DVD sind halt so ganz viele Schnappschüsse von ihr drauf, so als Bildergalerie.
Mhm.
Und die sind halt alle in Schwarz-Weiß. Und die beleuchten halt diese Kids, weißt du, wie sie da stehen mit ihrer Fluppe im Mund, wie sie so auf cool tun und wie sie auf der Straße stehen und dann auch teilweise so unbeobachtet und so hat sie halt die Leute fotografiert. Und das ist krass, weil cool. zu dieser Bildergalerie hast du halt so eine gepfiffene Melodie von einem der Boys aus diesem Film. Und der hat's nicht mehr geschafft. Also wir bekommen im Laufe des Films mit, dass der das nicht überleben wird.
Oh.
Und dann ist dieses Pfeifen von ihm praktisch unter diese Bildergalerie gelegt und das lässt sich nicht kalt, weil nach dem Film bist du mit den Menschen ja irgendwie einen Teil des Weges mitgegangen, ja, weißt du? Ja. Und dann siehst du diese Bilder an und du weißt genau, okay, welche Wege haben die eingeschlagen, wer sind die und so, und das zeigt dieser Film. Also er hat schon fast so ein, er mutet schon fast wie so ein Feature-Film an, weil du ja schon weißt, wie welcher Charakter da tickt und wie die dann unterwegs sind und so. Aber es sind halt wirklich, ist halt wirklich eine abgefuckte, also eine abgefuckte Gemeinschaft so, mit wirklich schwieriger Zukunft so. Also, ist krass. Ja.
Ja. Klingt cool.
Das ist Streetwise und ist auch ein Film, der in sämtlichen Listen von wegen die 250 besten Dokus aller Zeiten und so auftaucht und so. Der ist,
ach echt?
Der ist da auf jeden Fall dabei und ist eine sehr, sehr berühmte Doku in dieser Hinsicht und deswegen habe ich mir die jetzt mal angeguckt und habe die mir mal zu Gemüte geführt und das ist auf jeden Fall kein leichtes Gucken, also nicht, dass du mich jetzt hier zu hoch ansiedelst, das ist auf jeden Fall kein angenehmes Schauen dieses Films, insofern kann ich dem natürlich nicht irgendwie 10 oder 9 Punkte geben, aber das ist trotzdem sehr interessant und krass, so, weißt du, die Leute, an die du sonst vorbeiläufst oder denen du irgendwie einen Euro zuschmeißt oder einen Dollar, in dem Fall in den Staaten, dass denen mal hier ein Gesicht gegeben wird und das hier mal beleuchtet würde, was so hinter den Kulissen läuft und wie die sonst ticken und wie die da hingeraten sind und so. Und das ist Streetwise.
Erinnerst du dich an diese Kurzfilm-Doku vorletztes Jahr bei den Oscars, die wir uns angeguckt haben? Ich glaube, die war auch von Netflix, wo wir noch beide der Meinung waren, dass die halt das Thema nur so ankratzt, wenn überhaupt.
Weil die also, diese wunderschönen Drohnen-Shots,
ja, genau,
über die Obdachlosen,
mit so Drohnen fliegen,
ja,
über diese die Zelte und so.
Und so. Und du denkst so, was soll das?
Ja.
Ja, Ziel verfehlt.
Genau, das ist ja, klingt ja so nach dem kompletten Gegenteil.
Das ist das Gegenteil, ja. Du hast hier wirklich einen gritty Look, du hast die Kamera, du hast keinen Regisseur, der sich hier ständig einmischt, der irgendwas inszeniert, sondern irgendwo hinten prügeln sich halt welche so und die Kamera hält da drauf, wie die sich halt prügeln und in die Haare kriegen oder so, weißt du, oder wie dieses lesbische Mädchen halt ausrastet und dann den einen Polizisten so schubst und so. Oder er sagt so, du verpiss dich mal, wir müssen hier unser Ding machen und so. Und also die Kamera fungiert hier wirklich als Beobachter und nicht als Teil des Films oder als Inszenierung. Das ist schon, also sie wirkt sehr real, die Doku. Das macht sie schon gut und das wissen die Leute auch zu schätzen. Deswegen hat die auch seit 1984 diese Zeichen der Zeit überlebt. Also logisch ist es natürlich ein Zeitdokument. Du siehst an der Ecke irgendwelche Breakdancer, die zur Rocksteady Crew dann irgendwie so ihre Moves machen und ja. So, weißt du, mit einem Ghetto Blaster und so. Also so, es wird natürlich auch dieses New York der Anfang 80er eingefangen, was wir in Miss 45 oder so gesehen haben oder
ja, bei Seattle jetzt.
Ja, in Seattle, ja. Aber es wirkt halt so. Es wirkt halt so, wie dieses, wie dieses Rotlicht New York, weißt du, aus Taxi Driver und Courses. Das ist so der Look. Und
okay.
So sehen halt doch die Straßen aus. Und das, ich hätte es halt nicht unterscheiden können. Also ist überall diese Müllcontainer und trotzdem ist es irgendwie Großstadt. Und ja, das ist Streetwise. Straßenkinder, den habe ich jetzt gesehen. Und der ist...
ist empfehlenswert.
Ist empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall eine gute Doku, ja. Auf alle Fälle. Mehr habe ich nicht. Ist natürlich auf der World is Hell Liste und auf so einen Kalibern ist er natürlich am Start. Und den habe ich jetzt zur Gemüte geführt und jetzt lese ich die Punkte vor.
Das ist wieder was schön Deprimierendes angeguckt.
Muss auch mal sein, ja. Ich scheue mich nicht auch vor deprimierenden Stoffen.
Ja, merke ich.
IMDb 8,2. Es gibt keinen Metascore. Und Letterboxd ist hier bei einer 4,3.
4,3?
Ja,
Alter.
Ich sag ja, der ist...
Wow.
Der ist schon hoch.
Ah, ich schwank so ein bisschen, sage 8.
Eine 7,5 ist es.
Ja, fuck, ich hab's gehabt. Okay.
7,5. Das war dein Schwanken offensichtlich.
Ja.
Alright.
Ja, wie mir nichts.
A homeless person would do a better job than me.
Ja, das war ein passender Sample.
Okay, dann kommen wir doch schon zum nächsten gemeinsamen Film.
Ja, kommen wir zum nächsten gemeinsamen Film. Haben wir uns die beiden deutschsprachigen Auftragsfilme des, obwohl deutschsprachig setze ich mal in Anführungszeichen, diesen Monat haben wir mal für die letzte Episode aufbewahrt.
Ja, deutschsprachig und trotzdem hättest du bei beidem wahrscheinlich gerne Untertitel gehabt.
Nur vereinzelt.
Ah ja.
Ich bin gut durchgekommen, aber es gab so 3-4 Stellen, wo ich gesagt habe, was hat er gesagt?
Ja. Ja, fangen wir mit dem Schwäbischen an.
Ins Schwabenländle geht's.
Ins Schwabenländle. Die Kirche bleibt im Dorf.
Ja.
Ja. Aus dem Jahr 2012. Von Ulrike Grote, die das auch geschrieben hat. Und auf jeden Fall erwähnenswert, dass die Dame Oscar nominiert ist.
Ist sie das?
Wusstest du nicht?
Nee.
Ja. Die hat 2006 einen Kurzfilm gemacht. Und der war für Live-Action-Short Oscar nominiert.
Okay, krass.
Ja. 13 Credits mittlerweile und das Ding, also jetzt die Kirche bleibt im Dorf, hat für sie dann doch einiges losgetreten. Da hätte man mal denken können, dass so eine Oscar-Nominierung was lostritt. Aber es war dieser Film, weil die das ja geschrieben hat. Und dann gab es 2015 einen zweiten Teil und dann gab es ab 2013 auch eine Spin-off-Serie, die dann 4 Staffeln auch bekommen hat, bis 2018 lief, also das wurde schon regelrecht ein Franchise.
Wurde ausgeschlachtet.
Ja.
Hast du schon mal was von dem Film oder überhaupt von diesem Franchise gehört?
Ja, und ich meinte doch sogar, als wir den gezogen haben, dass ich irgendwie glaube, den schon gesehen zu haben. Und das war jetzt auch wieder so beim Gucken. Also ich habe, wenn es nicht der ist, dann habe ich auch den zweiten Teil oder irgendwas von der Serie gesehen oder so, aber auf jeden Fall sagte mir das was. Und es muss eigentlich der oder der zweite gewesen sein, weil ich auch Natalia Werner damit in Verbindung bringe.
Die ist auf jeden Fall Name.
Naja, hier sind ein paar, also aus deutscher Sicht ein paar größere Namen beteiligt, aber es ist natürlich schon auch spannend, weil dass es im Schwabenland spielt, das spielt, also ist nicht nur inhaltlich ein Thema, sondern es müssen halt auch die Schauspieler entsprechend verkörpern, weil hier wird Dialekt gesprochen.
Ja.
Wenn auch eine sehr fernsehtaugliche Variante des schwäbischen Dialekts, weil das geht natürlich auf jeden Fall nochmal sehr viel derber.
Geht's auch noch?
Ah ja, klar.
Also ah ja. Das,
nee, also das ist schon, finde ich, ein sehr, naja, in Schwäbisch, was halt irgendwie bundesweit wahrscheinlich größtenteils verstanden wird.
Ja gut, wenn du jetzt nur für die Zielgruppe da in der Umgebung was machst, ist ja auch nicht.
Ja, ja, da müsstest du halt wirklich alles untertiteln.
Ja,
so, eben. Das ist, natürlich haben die hier versucht, irgendwie so einen Kompromiss zu finden. Deswegen, also selbst die Dorfältesten hier, die sprechen ein Schwäbisch, was man, glaube ich, schon noch ganz gut verstehen kann. Ja. Willst du erzählen, was hier geht?
Wollen wir erstmal raten?
Ach so, stimmt.
Grüße erstmal an Timo überhaupt. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Timo Wettenschreiner hat diesen Film in den Ring geworfen. Ohne Fantasy, naja, gut, mit so einer bisschen so wie mit das Geheimnis der Tempelritter-Thematik, aber zumindest ohne Fantasy-Elemente.
Tempelritter. Ja, ja, auf jeden Fall. Das schwäbische Indiana Jones.
Das
hier.
Ist es, ja. Das ja. Ist. Gut, dann raten wir Punkte. Muss ich anfangen?
Ich meine, ja.
Gut, dann tippe ich bei dir auf eine 6. Mhm.
Ich habe mir für dich 4 notiert.
Interessant. Ja, vielleicht können wir mal hier den Ansatz erwähnen, weil Timo, der alte Fuchs, hört uns ja sehr aufmerksam zu und hat mitbekommen, dass wir mit Schwaben-Andi ja auch einen Supporter dazu bekommen haben, der aus dieser Region stammt. Ich glaube, Timo selbst ist auch aus der Region. Und da hat er gesagt, so bei Schwobenpower und so, machen wir ein bisschen aus dem Schwoberländle mal einen Film. Und er meint auch selbst, das ist jetzt nicht der riesige Film und das ist auch eine Komödie, nicht eine Comedy, hat er extra erwähnt. Und deswegen würde er uns mal interessieren.
Ach so, wo ist denn da der Unterschied?
Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint, so, weil das ist halt so. Ich kann es, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Eine Comedy ist halt mehr so nackte Kanone und so. Das ist so, das sind offensichtliche Lacher und hier ist halt so ein bisschen Theaterstadel. Weißt du, ein bisschen.
Okay.
Ich glaube, in die Richtung meint er das. Und das war von ihm halt so für die Leute aus Großraum Stuttgart und so, war das natürlich ein gezielter Auftragsfilm.
Mhm. Ja, von der Digeto-Film produziert, dementsprechend für die ARD. Und mit einem Budget von 2 Millionen kostet so ein Fernsehfilm dann manchmal mehr. Nee, Quatsch, kam sogar ins Kino.
Der lief im Kino?
Ja.
Okay.
Ja, hat über 4 Millionen eingespielt im Kino.
Mhm.
So gesehen hat das funktioniert.
Ja, ich kann mal versuchen, die Story zusammenzufassen. Also, wir haben hier zwei direkt in näherer Umgebung halt liegende Dörfer, die halt auch seit Ewigkeiten im Streit liegen. Das ist Oberriesling und Unterriesling.
Villa Riba und Villa Bajo.
Sozusagen, genau. Es gibt sogar bestimmte Ortsteile, die müssen die sich zwangsläufig teilen. Also es gibt zum Beispiel in einem der beiden Dörfer gibt es den Friedhof. Das heißt, da werden dann die Toten begraben. Das heißt, auch die Leute aus dem anderen Dorf müssen dann in das jeweilige Dorf rübergehen, um ihre Toten da zu besuchen und ihre Angehörigen da zu beerdigen.
Naja, Kirche und Friedhof, ja.
Kirche und Friedhof.
Sind halt gerade auf der Grenze.
Genau.
Wie dieses Schlagloch.
Und ein Schlagloch, was für Stress sorgt, weil es gibt eine Person, eine ältere Dame, die da mit dem Motorrad unterwegs war und dann wegen diesem Schlagloch dann einen Unfall gebaut hat und ebenfalls beerdigt wird. Und dadurch werden die Gemüter halt weiter angeheizt und dadurch gab es halt noch mehr Streit. Und dann tauchen plötzlich so zwei, also es gibt so Überschneidungen in diesen Dörfern. Es gibt zum Beispiel ein Liebespaar, was die anderen natürlich wissen sollten, weil dann gibt es natürlich einen riesen Aufruhr, wenn man hört, dass einer aus Oberriesling und eine Dame aus Unterriesling dann plötzlich irgendwie eine Liaison zu laufen haben.
Ja, schwer und Shakespeare inspiriert hier.
Schwer Shakespeare inspiriert, richtig. Und dann hat man natürlich auch so eine Matriarchin beziehungsweise ein Patriarch in diesen beiden Dorfteilen. Der eine ist nämlich ein älterer Herr mit 3 Töchtern.
Naja, seine Lady ist ja auch die da beim Motorradunfall umkommt.
Richtig, das ist seine Frau. Und seine Tochter ist eine von den 3 Töchtern ist dann noch eine, die was zu laufen hat mit dem Herrn drüben aus dem anderen Dorf.
Mhm.
Und der wiederum ist der Sohn von der Matriarchin aus dem anderen Gebiet und ebenfalls eine sehr dickköpfige Person, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben will und auch nicht gut gelaunt durch die Szenerie tritt.
Ja, das sind einmal Familie Häberle und Familie Rossbauer.
Richtig. Häberle und Rossbauer. So, und dann findet diese Trauerfeier statt in Oberrieslingen und dann tauchen zwei Nicht-Ortseinsässige auf. Das ist ein deutscher Herr, der auch überhaupt nicht versteht, was die reden. Also so ein bisschen so die POV von mir. Weil
Dieter.
Er auch öfter mal, genau, der Dieter, weil er auch öfter mal fragt so, was habt ihr gesagt, was wollt ihr? Und der hat einen Amerikaner dabei, der Ähnlichkeiten hat mit Rob Redford und das auch öfter mal erwähnt wird. Der hat auch tatsächlich auch wirklich Ähnlichkeiten mit Rob Redford.
Findest du?
Ja, ich finde halt schon der Typ.
Für mich war das eher so ein Howard Carpendale.
Ja, das war halt so ein bisschen der Typ Redford. Natürlich ist das die Wish-Version davon, nein. aber trotzdem, der Vergleich drängt sich schon auf.
Der Robert.
Und die interessieren sich für die Kirche und wollen halt die Kirche kaufen und bieten halt wirklich mehrere Millionen für diese Kirche. Und das sorgt natürlich für eine Streiterei, weil nämlich der Patriarch der Familie Häberle,
der Gottfried,
der wäre am Start. Also der neigt schon dazu, diese Kirche zu verkaufen. Aber da hat die Madame Rossbauer natürlich was dagegen und sagt, nee, die Elisabeth sagt, ich... Was soll das? Warum entscheidest du, dass die Kirche jetzt auf einmal verkauft wird und es geht gar nicht? Und warum die diese Kirche kaufen, das hat natürlich ein gewisses Geheimnis. Und hier geht's natürlich, hier gibt es natürlich etwas, was ich nicht verraten will, weil es gibt natürlich einen Grund, warum die diese Kirche letztendlich sich unter Nagel reißen wollen.
Mhm.
Ich würde ein, hier kommt die Indiana Jones-Komponente dann zum Vorschein.
Ja.
Das schwäbische Indiana Jones ist auch geil. Würdest du jetzt hier noch was ergänzen?
Nee. Ich merke auch, dass ich vorhin mit meinem Kommentar voll unbewusst, dass das ja zum Kontext gepasst hat, aber das habe ich gar nicht realisiert in dem Moment. Nee, ich glaube, inhaltlich ist es das. Das. Wir sehen, also es ist fast schon so ein bisschen auch in Kapitel unterteilt, weil es gibt dann zwischendurch so eine Texttafel, wo es heißt, jetzt wird das etabliert und dann das und so, ne? Und dann hast du ja, ja. Diese, mit diesen Zeichnungen oder diesen Animationen.
Ja, der Vorspann ist ja schon so ein bisschen animiert, so wie in so einem, wie der Rosa-Rote Panther ja auch so einen animierten Vorspann hat. Im Realfilm ist das auch hier so ein bisschen witzig.
Ja, und irgendwie finde ich es ganz nett halt, so dieses, wie dieses schwäbische Etablieren, so halt als so eingeschworene Gemeinde, wo halt eben auch schon, selbst wenn dann ein anderer ankommt, der eben kein Schwäbisch spricht, ist das halt schon so ein Aussätziger und das, den Teil kann ich auf jeden Fall nachempfinden, Alter, weil ich das schon auch gemerkt habe. So selbst in Stuttgart, Alter, wenn du da halt zum Bäcker gehst und deine Brote nicht auf Schwäbisch bestellst, wirst du auf jeden Fall anders behandelt.
Mhm.
Das ist schon ohne Scheiß. Also ja, aber irgendwo habe ich da auch ein großes Herz für und ich habe mich natürlich gefreut, hier das, zum Teil, dass die hier mit diesen schwäbischen Begriffen um sich hauen und ich dann eben auch gemerkt habe, so ist schon auf jeden Fall noch einiges hängen geblieben. Und also bei manchen Sachen musst du halt wissen, was es ist. Wie dieses Xels und sowas.
Ja, ja, da hatte ich natürlich Fragezeichen in den Augen.
Mhm.
Das wurde dann erklärt, aber klar. Also es gab so ein, zwei Begriffe, da wusste ich gar nicht, was die meinen. Das wären die Stellen, wo ich dann Untertitel gebraucht hätte, aber ansonsten kommt man mit dem Schwäbisch eigentlich ganz gut rein.
Ja.
Aber wenn du sagst, dass es sowieso ein bisschen, dass es nicht der Deep Cut ist.
Nee, ist es definitiv nicht.
Ja. Und ich glaube ja schon, dass Leute aus der Region wahrscheinlich ein paar Feinheiten hier mehr erkennen, als ich erkennen würde. Weißt du, es wird wahrscheinlich schon mit der Mentalität der Schwaben hier gespielt, wie die sind und wie die agieren in bestimmten Momenten und so ein bisschen diese, weiß nicht, ob die den Ruf haben, recht dickköpfig zu sein.
Ja, klar. Also ist ja, logisch, okay. Wird ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube trotzdem, also es ist jetzt nicht, reiten nicht nur auf Klischees rum, ne? So heißt ja auch, dass Schwaben irgendwie generell sehr geizig wären.
Das stimmt.
Das kommt jetzt hier auch nicht groß zum Einsatz.
Ja, das hat Schwaben-Andi aber bestätigt, auf jeden Fall, dieses Gerücht. Weil er ja zugeschlagen hat, wo wir dann gesagt haben, so die alten Folgen werden jetzt hier, und da hat er gesagt, ja gut, hier, da hat er selbst gesagt, hier ist mein Schwaben-Gen ein bisschen eingekickt und so, und deswegen bin ich da noch auf den Zug, auf die letzten Meter aufgesprungen.
Wie geil. Ja.
Als er dann irgendwie extra zahlen müsste, wenn er dann später Supporter gewesen wäre.
Ja. Ja, nee, aber ich finde halt auch, man merkt dann schon auch einen Unterschied, so was das so Schwäbisch der einzelnen Leute angeht oder wie echt das ist, so, weil ich mir bei manchen der Schauspieler war ich mir nicht sicher, ob die wirklich auch überhaupt schwäbischen Background haben.
Mhm.
Weil gerade so bei Hans Lö, das ist hier der Peter Rossbauer, das ist eben der, mit dem sie die Liebe leider am Laufen hat.
Ja.
Bei dem bin ich mir nicht sicher, Alter. Das klang stellenweise nicht wirklich so, als wäre der Schwabe.
Bei dem bist du nicht sicher?
Ja.
Kann man gucken, wo der her ist. Aber,
bei so, also Christian Petzold merkst du es natürlich voll, oder eben Caroline Eichhorn, Natalia Börner, so, die sind.
Hans Löw ist in Bremen geboren.
Ach, okay, ja. Siehst du?
Hast du recht.
Ja.
Und ja, und ja.
Ja. Witzig, nur mit dem Schwäbisch hätte man ihn sonst fast eine Verwandtschaft zu Yogi unterstellen können.
Stimmt, ja.
Ja, aber eben, ich finde, also gerade.
Wiederum spielt den Schwaben ganz gut.
Ja, wobei das ist ja bei ihm grenzwertig mit dem Badischen und so, aber.
Hm.
Ich finde eben so Natalia Wörner und Eichhorn Petzold und so, das macht dann schon Spaß, wenn du die halt Schwäbisch reden hörst.
Ja, finde ich auch. Ist auch lustig, dass sie so verschiedene Typen sind, weil gerade die drei Töchter, also Natalia Wörner spielt so, weiß nicht, die schwäbische Monica Bellucci so ein bisschen.
Ey, das ist aber auch schon, also ich fand es stellenweise, war ich so ein bisschen am Hin- und Herschwanken zwischen intrigued und irgendwie unangenehm berührt, so, weil ich habe das Gefühl, ihre Brüste müssten einen eigenen Credit kriegen in dem Film.
Ja, waren sie auch. Die war halt so die Taffe, aber auch sehr sexy und sehr selbstbestimmt so. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die sind ja schon so ein bisschen unsicher und sie ist ja schon ein ganz anderer Typ.
Klar.
Und Caroline halt so sehr verhuscht, weißt du, das ist ja so, kann man schon sagen, und dann haben wir halt so eine Schüchterne von diesen dreien, die Julia. Also so drei Typen, aber was man diesem Film halt.
Ja, aber Caroline ist Eichhorn, ist die Schauspielerin, ne? Christine heißt die in der Figur.
Ach so, ja, richtig, Christine, ja, ja genau. Caroline Eichhorn war die Schauspielerin, richtig. Christine hieß in der Figur und Clara hieß die, die Liaison hat mit dem anderen. Die ist halt sehr aufgedreht und sehr emotional auch in den Ausbrüchen, drücken wir es mal so aus. Im Gegensatz zu Maria. Maria ist ja eigentlich eher so gechillt.
Ja.
In dem, was passiert und so. Ist schon, aber was man dem Film halt hoch anrechnen muss, die scheinen halt alle wirklich großen Spaß zu haben bei dem Dreh gehabt.
Also ja,
so,
ja,
so wirkte das irgendwie, dass die, ja, dass die auf jeden Fall alle sehr gut gelaunt hier durch den Dreh gestapft sind.
Ja.
Ja.
Ich war so ein bisschen überrascht, wie sich das dann doch gezogen hat an manchen Stellen.
Mhm.
Also ich fand den nicht so kurz, fühlte sich nicht so kurz an, wie er ist.
Okay.
Ging mir das nicht so?
That's what she
said. Sehr schön. Ging mir das nicht so?
Nee, ging mir nicht so.
Okay.
Also der ging schon irgendwie durch, aber ist natürlich, also wenn man jetzt die Handlung seziert und wenn man jetzt so die Story im weiteren, wenn man über die Story nachdenkt im weiteren Verlauf des Films, denken wir also, Alter, was für ein Scheiß, eigentlich, ja, was für ein Schwachsinn, Alter. Das könnte klar voll so eine komische Kinderserien-Episode sein, so, weißt du, wo die Kinder halt dieses Geheimnis entdecken und die Erwachsenen dann so ein bisschen intervenieren.
Ja.
Mit diesen mysteriösen Amerikaner und so. Also, so eine Fünf-Freunde-Folge hätte ich mir vorstellen können, so auf Kassette.
Stimmt schon, ja.
Aber, trotzdem ist der schon spaßig in manchen Momenten und das ist ganz witzig, diesem Treiben zu folgen. Also, war jetzt kein Totalausfall.
Ja, ich fand das auch nett.
Ja.
Auf jeden Fall, habe mich gefreut, dass eben mal einen Film auf Schwäbisch oder mehr oder weniger auf Schwäbisch zu gucken.
Ja.
Das war ganz cool.
Ja, bei nett wäre ich auch. Insofern, hier hat Timo auch, glaube ich, nichts anderes erwartet. Der ging, glaube ich, nicht davon aus, dass wir den hier jetzt so in den Himmel heben und dass wir sagen, das ist jetzt ein absolutes Meisterwerk und ich glaube auch nicht, dass es eins seiner Lieblingsfilme ist, aber.
Nee, klar
so
nicht.
So als schwäbischen Beitrag mal zwischendurch für.
Ja, warum nicht?
Wieso nicht? Ja.
Ach, siehst du, jetzt habe ich gar nicht erwähnt, dass diese Oscar-Nominierung für Ulrike Grote in dem Jahr hat ein Kurzfilm gewonnen, den ich ja auch schon besprochen habe. Nämlich Six Shooter von Martin McDonagh.
Ach, der hat gewonnen in dem Jahr, ja, stimmt.
Das Ding mit Brandon und Donald Gleason.
Ja, mit denen ja Martin McDonagh danach noch irgendwie ein paar Filme gemacht hat.
Der hat gewonnen und in dem Jahr war sie eben auch nominiert.
Okay.
Ja, ja, aber das, also ich meine, hier die Kirche bleibt im Dorf hat halt wirklich was nach sich gezogen und das war schon insgesamt für die ARD ein sehr erfolgreiches Ding.
Wusste ich gar nicht, dass da noch so ein Rattenschwanz dran hängt. Dass da noch so ein Schwabenverse aufgemacht wird, filmisch und serientechnisch.
Ja, vor allem, ich habe dann irgendwie gesehen, dass, ich glaube, warte mal, das gucke ich jetzt nochmal nach, weil ich glaube, 2015 hat dann das ZDF tatsächlich auch irgendwie so ein Kontra-Ding gemacht. Die, das hieß auch irgendwas mit das und das bleibt im Dorf. Scheiße, das Kloster bleibt im Dorf.
Hat
dann das ZDF 2015 gemacht.
Ach, du Scheiße, so,
really? Ja.
Sehr offensichtlich.
Ja, schon hart.
Das Kloster bleibt im Dorf. Beste.
Das ist einfach das Konterprogramm. Ja. Ja, gucken wir mal, ob er uns den zweiten Teil auch noch aufträgt.
Ja, mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein einmaliges Ding bleibt, dass er mal ein bisschen was Schwäbisches hier reinschmeißen wollte und fertig. Aber gucken wir mal, ist natürlich euch überlassen.
Naja, aber ich habe gerade mal geguckt, da sind tatsächlich auch wieder alle beteiligt. Da sind gleiche Macher und gleiche Leute vor der Kamera.
Mhm.
Na dann. Ja.
Mehr haben wir nicht.
Mehr haben wir nicht. Können wir Zahlen vorlesen, oder?
Ja.
Dann machen wir.
Ach so, ich? Nee, ich hab's nicht notiert.
Ach so. Du bist ja geil, ey.
Von den drei Auftragsfilmen musst du die Zahlen machen.
Ja, warte mal. Ich habe schon wieder einen IMDb-Score notiert, der nicht sein kann.
9,2.
Ja, ja, ich muss den mal einmal noch nachgucken. Ja, 6,2 sind es nämlich auf IMDb.
Mhm.
Kein Metascore. Und auf Letterboxd reicht der Durchschnitt auch nicht.
Na gut, wundert mich jetzt nicht so. Nee. Ich glaube, es waren 200 noch was Leute, die ihn gesehen haben auf Letterboxd. Also nicht allzu viele.
Was für die skurrile Liste.
Ja, definitiv einer von denen. Und der zweite hat auch nicht viel mehr.
Mhm.
Auch sehr wenig Watches auf Letterboxd.
Naja, klar. Das sind jetzt auch nicht die Filme für die großen Cineasten.
Das stimmt.
Alright. Punkte, ja, haben wir vorgelesen. Jetzt, wo bist du gelandet?
6,5.
Ach komm.
Ja.
Ist ja geil, Alter.
Geht schon irgendwie.
Wow, ey. 2,5 miese.
War nett, war amüsant. Und du?
Ich bin bei 5,5.
5,5.
Oh, wow, Alter. Ja, damit bist du auf jeden Fall gut in Führung gegangen.
Ja, ich war selber überrascht, aber es war schon irgendwie sympathisch. Ja, freut
mich,
war der sympathisch. Du konntest dem Film irgendwie nicht so böse sein. Dass er eigentlich totaler Unfug ist von der Handlung, aber irgendwie was ganz witzig.
Ja, ich bilde mir ein, dass ich das mit meinen 5,5 Punkten auch schon bin.
Okay.
Aber wie krass.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen so mit diesen deutschen Herbert Fuchs und wie die alle hießen, so in den Anfang 80er, Ende 70er Filmen, so wo auch Zachi Neu dann auf einmal eine Gastrolle gespielt hat, weißt du hier.
Herbert Fuchs?
Kennst du Herbert Fuchs? Das ist auch so, das ist ein Österreicher.
Ach so.
Und die Nase ist halt Anfang der 80er auch in jedem Film aufgetaucht. In jedem deutschen Film war der irgendwie dabei.
Okay.
Wenn du das Gesicht googelst, weißt du auf jeden Fall, wer das ist. Und die Filme von damals, das sind ja auch so Filme aus meiner Kindheit irgendwie. Und irgendwie erinnert mich der so ein bisschen daran. Also es hätte auch so ein Film aus den 80ern sein können, wo Herbert Fuchs und Co. mitspielt. Mal abgesehen davon, dass er kein Schwabe ist.
Ach, tatsächlich mit X geschrieben auch?
Ja, ja, mit X. Eine sehr markante Nase, der Herr. F-U-X.
Mhm. Naja, okay.
Kennst du aber doch
nicht. Ja, klar.
Ja, und irgendwie hatte der so ein bisschen den Geist von diesen Filmen von damals, mit denen ich halt groß geworden bin. Und deswegen hat er, konnte ich den nicht abstrafen. Irgendwie fand ich den ganz nett.
Na, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Geil.
Und so ein bisschen Asterix, finde ich so. Weißt du, so.
Ja, ja, total, natürlich.
Die Szenerie.
So zwei kleine Dörfer, die sich irgendwie hassen bis aufs Blut.
So
und
sieht's aus.
Irgendwie die Fehde geht Jahrhunderte zurück und so, ja, klar.
Ja, ja, und ich fand es auch ganz cool mit der Animation und so, wie das immer so zwischenzeitlich und dann mit den Kapiteln. Okay. Fand ich schon ganz nett.
Hätte ich nicht gedacht, Mensch.
Ja, habe ich gemerkt bei deiner Punktevergabe.
Ja, geil.
Gut.
Okay.
Das dann 7:2. Oh, es ist noch drin.
Es ist drin, das 7:2. Ja, sei dir gegönnt. Jetzt kommt eine Serie von Apple TV Plus.
Mhm.
Relativ kurz, weil sind nur 6 Episoden, immer so 32 Minuten. So gehen wir so knapp über eine halbe Stunde. Eine Episode und sie heißt The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. Auf Deutsch, die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin.
Mhm.
Hast du da was von gesehen oder gehört?
Nee, ich habe sie natürlich beim Scrollen, habe ich sie gesehen.
Okay.
Aber nicht reingeguckt und nicht gehört, wie die sein soll.
Mhm. Ist eine britische Serie. Creators waren Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane. Zwei Regisseure haben diese 6 Episoden inszeniert. Das waren George Kane und Ben Palmer. Beide tatsächlich auch in England viel Serien gemacht. Also von George Kane habe ich, glaube ich, mal Brassic gebracht. Und Ben Palmer macht viel Breeders.
Mhm.
Könnte man auch kennen. Ja, und 6 Autoren haben das geschrieben. Und die Tagline ist herrlich. Die lautet, you don't know Dick.
Ah.
Sagt dir denn Dick Turpin irgendwas?
Zweideutig. Nee, Dick Turpin sagt mir gar nichts.
Okay. Dann erzähle ich erstmal was zu dem, weil das ist eine fiktive Darstellung seines Lebens und den Typ hat es aber wirklich gegeben.
Naja.
Also Richard Turpin, genannt Dick, der ist im 1705 geboren, hat bis 1739 gelebt und war eben englischer Straßenräuber.
Oh, okay.
Die sogenannten Highwaymen.
Besonders alt ist er nicht geworden.
Nö, aber das war, glaube ich, zu der Zeit auch nicht unüblich.
Mhm.
Zumal er sich ja auch einen Job ausgesucht hat, wo du tendenziell halt auch gerne mal hingerichtet werden kannst.
Das stimmt, ja.
Ja, und der war eben, der ist so ein bisschen zur Prominenz gekommen tatsächlich, weil der eben Teil einer Gang war, die recht bekannt war, die Essex-Bande, diese Essex-Gang. Und er war dann da in England in den Wäldern unterwegs und hat halt irgendwie Pferde geklaut und Leute überfallen, war Wilddieb, auch Einbrecher, später tatsächlich auch Mörder. Ja, und dann, also schon zu seinen Lebzeiten wurden so ein paar Aktionen, die der gemacht hat, halt krass romantisiert und wirklich fiktional ausgeschmückt. Unter anderem da eine Story, dass der wohl mal in einer Nacht so einen langen Ritt von London nach York gemacht hat auf seinem Pferd. Und das sind halt irgendwie 320 Kilometer. Wo halt alle sagen, ja, das machst du nicht irgendwie in einem Ritt.
Mhm.
So, und deswegen war der damals schon so ein bisschen legendär unterwegs. Ja, und jetzt haben sie das Ganze fiktional aufgearbeitet und in so einen Comedy-Kontext gerückt, weil das ist jetzt fast schon auch eine Art Spoof. Also, wir sind also 1700 noch was und sehen Dick Turpin, wie er jetzt bei dieser Essex-Gang landet. Der, also fängt damit an, dass sein Vater, der Metzger ist, ihn eigentlich zum Metzger ausbilden will, aber er ganz offensichtlich wenig bis gar kein Talent hat für diesen Metzgerjob, weil er es schlimm findet, irgendwie Tiere umzubringen und sowas, und hat er halt keinen Nerv. Mhm. Er sieht sich selber sowieso eher so ein bisschen als Künstler und er will dann was anderes machen und zieht dann los und sagt, ja, du musst dir jemand anderen suchen, der hier deinen Metzgerladen übernimmt, ich mach das nicht. Der findet dann auch recht schnell Ersatz und ist dann auch, hat dann auch keinen Stress damit, dass der geht. Und so schließt er sich dann einer Gang an und wird dann auch relativ schnell deren Anführer, und das ist dann eben diese Essex-Gang. Die haben, da gibt's dann auch rivalisierende Gangs oder speziell mal so eine, die dann auch in ein, zwei Episoden eine Rolle spielt, aber im Großen und Ganzen geht's eher darum, dass der von Jonathan Wild gejagt wird. Da ist es hier so der Typ, der da gibt's noch so eine andere Verbrecherorganisation namens The Syndicate und da ist der mit verbandelt. Und eigentlich steht der aber auf der Seite des Gesetzes und will den jagen. So. Und der wird von Hugh Bonneville gespielt. Den hatten wir ja schon des Öfteren, weil der ja bei Paddington eine recht prominente Rolle hatte. Und ich meine, 149 Credits, den kennt man nun wirklich.
Fleißig.
Ja. Dick Turpin wiederum wird von Noel Fielding gespielt. Der spricht recht viel. Bei Disenchantment hatte der eine durchgehende Sprecherrolle. Daher könntest du ihn also kennen. Mhm. Zumindest mal die Stimme. Und ansonsten, also wirklich nichts Großes, wo man sofort sagen könnte, ach, der ist das. Aber der spielt hier die Hauptrolle. Und in seiner Entourage ist dann noch Ellie White, die spielt Nell, der ich neulich in Wonka. Und dann schließt sich auch so in der erweiterten Entourage ist dann so eine Art Zauberer, Craig the Warlock, gespielt von Asim Chaudhry. Das ist, den habe ich aus oh fuck, Mann, wie hieß die Serie mit den Engländern und ihrem Piratensender? Ja, da war er hier der indische Entrepreneur. Asim Chaudhry, daher kenne ich den. Oder in dieser Hasselhoff-Serie war er auch der Chauffeur und so. Und der spielt hier eben Craig the Warlock.
Off the record, okay.
Ja.
Ja, dann weiß ich, wen du meinst.
Und dann gibt's noch Tamsin Greig. Die spielt hier Helen Guinier, die liebe ich ja, die kennst du auch, weil Shaun of the Dead hast du ja auch gesehen, bei Episodes war sie die weibliche Hauptrolle und die sowieso in England macht die wahnsinnig viel. Mhm. Die spielt ja aber nur eine untergeordnete Rolle. Also im Kern geht es halt wirklich um ihn, um den, der ihn jagt und um seine Gang. Und das Ganze ist sehr kurzweilig. Ist stellenweise auch wirklich lustig und viel mehr kann ich dazu auch nicht erzählen. Weil der sich halt dann da schon so zum Teil durch sehr skurrile Szenarien stolpert. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Sorte Held, der halt eigentlich wahnsinnig unfähig ist, aber es trotzdem immer irgendwie klappt.
Ja, ist ja mal ganz cool. Mhm.
Ja. So ein bisschen der Clouseau.
Der mir zufällig durchstolpert.
Ja, ja. Mhm. Ja, und ist halt auch, der kann halt auch nichts wirklich gut. Aber was halt ganz schön ist, dass die so mit der Art, wie sie es spielen und zum Teil auch mit dem Dialog, stellen die irgendwie einen wahnsinnig aktuellen Bezug her. Also es fühlt sich halt schon irgendwie auch nach heute an, obwohl es ganz klar historisch ist.
Okay.
Weil zum Beispiel hast du dann so für den einen, besetzen sie dann so einen Schauspieler. Also für gibt eben eine Figur, die total angesehen wird von ganz vielen und stellt sich halt irgendwann raus, so das ist eigentlich ein Schauspieler, das ist alles eine Show und so. Und da mit solchen Sachen, auch mit den Problemen, die er so hat. Und so, es gibt eben einfach so ein paar immer wieder Themen, die eigentlich so aus unserer Zeit stammen. Weißt du, die da aber halt auch schon eine Rolle spielen. Und das hast du ja sonst in so historischen Stoffen nicht. Mhm. Und das bringt aber irgendwie die Comedy damit rein. Deswegen, also es ist echt eine coole Tonalität. Ja, ich mochte das. Deswegen eine Empfehlung.
Hast du irgendwas auszusetzen an der Serie? Irgendwas, wo du sagst, das hat dir nicht gefallen?
Nee. Nee, okay. Also klar könnte das alles viel lustiger sein und so, aber irgendwie finde ich das sehr rund. So, das, was die machen. War ein bisschen überrascht, dass das nach 6 Episoden schon durch war. Mhm. Also, oder diese Staffel zumindest zu Ende ist. Ich gehe davon aus, dass das weitergeht. Ja, aber ist cool.
Das klingt gut. Werde ich mal reingucken.
Musst du machen. Mhm. The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin.
Okay.
So, Punkte. 7,0 auf IMDb, passenderweise mit einem Metascore von 70. Auf Letterboxd ist sie nicht. Zumindest habe ich sie da nicht gefunden.
Mhm. Ich entscheide mich für eine 8.
Ich bin bei 7,5.
7,5.
Yes. Ja, verdammt. Ach, kannst du dir locker erlauben hier.
Ja, egal hier. Bet all you can. Bet your shirt. Alle auf mich hier.
Meinst du heute? Ja, wenn man das im Vorfeld wüsste.
Mal gucken.
Mhm.
Alright. Ja, machen wir mal weiter mit dem.
Jetzt wird's wieder hässlich, ja?
Jetzt wird's wieder hässlich, ja. Ich habe ja gesagt, sind beide Projekte heute hässlich. Diesmal ist es aber nicht auf meinem Mist gewachsen, weil der Azubi Dennis hat das Los des Monats reingeworfen. Und von dem ist der Film Loveless. Und Loveless ist eine russische Produktion. Mhm. Also es flossen auch Gelder aus Frankreich und Deutschland. Aber primär sind wir in Russland, es wird russisch gesprochen und es ist ein russischer Film von Andrei Zwiaginzew. Und den hatten wir schon mal. Das ist nämlich der Regisseur von Leviathan, den wir hier hatten. Diesen Film aus 2014, wenn du dich erinnerst. Mhm. Mit dem Walfisch-Skelett und so und auch nicht gerade gute Laune-Kino. Den haben wir, glaube ich, mal mit den Filmfressen besprochen. Und den Drehbuchautor, also das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Oleg Negin. Und das war auch der Drehbuchautor, mit dem er zusammen Leviathan geschrieben hat damals.
Ah, okay.
Und sorry, ja, nach Streetwise wieder kein gute Laune-Kino, aber wieder ein Oscar-nominierter Film, nämlich für den besten Auslands-Oscar.
Aus welchem Jahr war der?
2017,
also nach Leviathan.
Genau, danach. Okay. Loveless ist jetzt ein bisschen neuer, der ist aus 2017.
Mhm.
Hast du schon mal was von dem Film gehört?
Nee.
Okay. Interessanterweise hat den Azubi Dennis, habe ich beim Hardline auch mitbekommen, hat ihn auch noch nicht gesehen bis dato. Also das ist jetzt ein Film, den er uns blind reingeworfen hat. Das ist jetzt kein Film, den er gesichtet hat. Mhm. Vielleicht hat er es inzwischen nachgeholt. Aber beim Reinwerfen des Loses im April 2024 hat er ihn noch nicht gekannt.
Mhm.
Wir sind in so einem Betonblock in Moskau. Wir sehen Senja und Boris, die wohnen noch in ihrer Plattenbauwohnung, giften sich aber nur noch an, weil beide stehen kurz vor der Scheidung. Die haben schon beide irgendwie neue Partner, haben sich schon beide komplett umorientiert und versuchen nur irgendwie diese Wohnung loszuwerden. Die Wohnung wird dann von Leuten besichtigt am Anfang des Films. Die kommen auch kurz ins Kinderzimmer rein. Da sehen wir dann den kleinen Sohn, den 12-jährigen Aljoscha, wie der seine Hausaufgaben macht. Und da sehen wir schon, dass die Mutter nicht besonders liebevoll mit ihm umgeht, weil die gibt ihm dann so einen Klaps von wegen so, sag mal Hallo und so hin und her und dreh dich mal um und sag mal Hallo zu den Leuten.
Mhm.
Und ist allgemein schon eher streng zu ihm. Damit das Ehepaar irgendwie einen Schlussstrich ziehen kann, wollen die halt die Wohnung loswerden. Und Aljoscha bekommt halt eines Abends mit, wie ein weiteres Streitgespräch zwischen Senja und Boris stattfindet. Und da geht's halt darum, dass die gegenseitig so die Verantwortung für Aljoscha halt zu dem anderen schieben.
Ja, geil, das Gespräch willst du mitbekommen als Kind.
Richtig, was ihn natürlich völlig ungewollt fühlen lässt und komplett in Tränen aufgelöst ist dann, wo er dieses Gespräch dann mitbekommt im Hausflur, werden die halt sagen so, ja, du kannst ihn noch erziehen und blau hin und her, du hast doch da sowieso er und du hast doch diese Pläne und er sagt, nee, ich habe aber keine Zeit, kümmere du dich um ihn und das ist natürlich eine Sache, die du als Kind natürlich nicht miterleben würdest als Zwölfjähriges. Das merkt man, dass das ziemlich an ihm nagt in diesem Moment. Und beide Eltern, wir sehen in diesem Film, beide Eltern kümmern sich halt nur um ihre eigenen Probleme. Die hängen bei diesen neuen Partnern rum, sie hat halt so einen älteren, reicheren Typen mittlerweile, wo sie halt in seinem Haus rumhängt. Er hat inzwischen schon seine neue Freundin geschwängert, so eine viel jüngere Blondine auf jeden Fall.
Okay, lass aber auch nichts anbrennen.
Nee, lass nichts anbrennen. Wir sehen halt, wie die ganze Zeit bumsen oder halt in ihre Smartphones starren. Damit verbringen die halt ihre Zeit, kümmern sich aber nicht um den kleinen Aljoscha. Und es vergehen fast 2 Tage, als den Rabeneltern dann auffällt, dass Aljoscha verschwunden ist. Weil die Mutter war irgendwie bei ihrem Lover, kommt dann irgendwie spät mittags nach Hause, denkt so, der Sohn war noch in der Schule oder so, weißt du, schläft dann den ganzen Tag. Und 2 Tage später sagt die, Alter, Aljoscha ist nicht da und ruft dann ihren Ex-Mann an.
Okay.
Und dann fangen die an, langsam so die Zügel in Bewegung zu setzen, den Sohn zu suchen. Dann gingen natürlich diese gegenseitigen Vorwürfe weiter. Weißt du, der eine beschuldigt den anderen, dass es dazu geführt hat. Erst wird die Polizei eingeschaltet. Die sind auch nicht sonderlich hilfreich, weil die sagen so, ja, der ist bestimmt irgendwie bei Freunden oder so. Wenn sie sich gestritten haben, hat er sich bestimmt gerade verpisst. Das kennen wir, haben wir schon 1000 Mal gesehen. Hm. Nach einer Woche taucht er wieder auf und so. Und dann schalten die Eltern so eine gemeinnützige Gruppe namens Search and Rescue Squad ein. Also so heißen die. Und da ist halt ein Typ, der darauf spezialisiert ist, halt vermisste Kinder zu suchen, Leute zu befragen, in die Schule zu gehen, zu gucken, wo hat er das letzte Mal gesehen. Und da wird noch so ein Suchtrupp zusammengestellt aus Freiwilligen, die dann so den Wald durchkämmen und so, der dann in Umgehung ist.
Mhm.
Und dann wird halt der kleine Aljoscha gesucht. Und das alles halt in sehr trostlosen, grauen, nüchternen Bildern. Die Musik ist kaum zu hören, also ist kaum irgendwie mit einem Score unterlegt. Das heißt, wir haben ja auch ein sehr, sehr trostloses, trauriges russisches Kino. Und vorab, was die Auflösung angeht, bleibt eine Menge Raum für Interpretation. Das heißt, wenn jetzt jemand hier darauf wartet, dass dieser Film halt letztendlich eine richtige Auflösung bietet und sagt, okay, das und das passiert, passiert nicht. Mhm. Aber ich
Boring!
Nein.
Ja, ist klar.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn man den Film halt aufmerksam verfolgt, ist besonders die Schlusseinstellung des Films besonders aussagekräftig. So viel kann ich vielleicht noch mit auf den Weg geben.
Und du gehörst zu diesen aufmerksamen Menschen.
Ich gehöre natürlich zu diesen aufmerksamen Menschen, wo mir das definitiv was gesagt hat.
Natürlich.
Und das ist Loveless. Und auch hier wieder kein schönes Seherlebnis und auf jeden Fall kein gute Laune-Film, den man sich von einer Party reinziehen sollte. Mhm. Sondern hier geht es um vermisste Kinder, hier geht es um Kinder, die halt vernachlässigt werden in einer Familie, weil die Eltern sich halt auseinandergelebt haben und das Kind halt darunter leiden muss und die alle so ihr eigenes Ding machen und lieber ein Smartphone gucken, anstatt sich um ihren Sohn zu kümmern. Mhm. Und auch dieser Film ist auf der World is Hell-Liste, also zieht natürlich sich durch. Mhm. Und wenn man so das Tempo von Leviathan kennt, was du ja miterlebt hast, mit diesem Alkoholiker und so,
ja.
Das geht in die Richtung. Also man sieht hier die Handschrift von von dem Zviagintsev. Mit Ausnahme, dass wir hier natürlich nicht dieses karge Küstenszenario haben mit zwei Häusern in einem Dorf,
ja,
sondern hier sind wir halt in Moskau. Hier sind wir halt in einer Großstadt. Das heißt, hier geht es natürlich so ein bisschen um Anonymität in der Großstadt und Co.
Ja, aber scheint ja auch was Karges zu haben, so was nach allem, was du erzählst.
Hat's auch. Also die Inszenierung, die Bilder und so, das ist absolut vergleichbar. Du siehst hier absolut die Handschrift, aber das ist schon gut. Also ist schon eine gute Charakterstudie. Das ist interessant. Das ist auf jeden Fall kein überkrasses Highlight, aber der macht auch schon einiges richtig. Also die Inszenierung, denkst du erstmal so, okay, das ist lame oder warum werden hier bestimmte Sachen gezeigt? Du siehst halt irgendwie, da wird halt die Klassenlehrerin befragt, das ist halt einer von denen, der geht halt 127 Minuten, man hätte hier auf jeden Fall was kürzen können, weil du hast halt eine Menge Moodshots, die halt dafür sorgen, dass du auch so in diese Trostlosigkeit eingewickelt wirst.
Ja, okay.
Die Lehrerin wird halt befragt, dann geht der Suchtrupp, der die Lehrerin befragt hat, und die Eltern gehen halt raus aus dem Klassenzimmer und dann wird halt gezeigt, wie die Lehrerin halt aufsteht und die Tafel irgendwie abwischt.
Boring!
Ja, und in dem Moment dachte ich so, okay, was soll mir jetzt diese Szene sagen, dass wir jetzt die Lehrerin, dass die Kamera noch bei der Lehrerin bleibt, die Tafel abwischt. Hör auf, jetzt den Boring-Sample zu drücken. Ich kann dir keine Rezension heute bringen, ohne diesen Sample zu hören.
Aber ja, das ist aber... Es ist halt, wenn du dich das fragst, ne, so was, warum sind wir da jetzt noch 30 Sekunden auf der Lehrerin, obwohl die Situation schon längst vorbei ist, dann finde ich, ist das halt auch schon doof.
Ja, es hat auch nicht jede Szene hier gebraucht. Also der hat definitiv seine Längen bei den 127 Minuten und die Langsamkeit des Films hilft natürlich auch nicht. Und man hätte den straffen können und kürzen können. Aber man muss trotzdem unterm Strich sagen, dass der Film deswegen nicht schlecht ist. Also es ist trotzdem ein guter Film und das ist...
Ja, und scheint ja eine Wirkung zu haben auch, ne?
Er hat eine Wirkung. Das ist auf jeden Fall... Und der Kleine spielt halt auch krass.
Mhm.
Und
der russische Christian Bale hier.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ähnliches Alter. Und das ist Loveless. Also viel mehr will ich hier nicht verraten. Ansonsten würde das auch einem das Seherlebnis hier vermiesen, wenn ich hier noch mehr auf mehr Details von der Handlung aufdrösel. Aber... Ja, also es wird dann natürlich, diese Suchaktion wird dann natürlich größer im Laufe des Films. Also am Anfang das Desinteresse der Polizei und irgendwann ist ja schon die Umgebung alarmiert mit Flugblättern, mit allem drum und dran, dass der kleine Aljoscha weg ist.
Na, hoffen wir mal, dass der Azubi happy ist.
You can handle that, Dennis?
Ja, hoffen wir mal, dass der Azubi happy ist damit. Also ich bin auch gespannt, ob er den inzwischen gesehen hat. Wenn du ihn gesehen hast, Dennis, dann kannst du ihm mal deinen Senf.
Ja, gib mal Bescheid.
Preisgeben. Dann ist die.
You're a sweet, sweet whore.
Die kleine Wanderhure. Jetzt übrigens aktuell wieder weitergewandert bei Wir quatschen über Filme, war er zu Gast.
Ach was?
Ja.
Der geht ja. He's going places, Alter.
Ja, ja. Der geht viral.
Ja, sehr schön.
Trending. Azubi, der ist.
Sehr gut. Ja, Hashtag Azubi. Das bringen wir. Mach mal groß.
Das machen wir. So, das ist Loveless. 127 Minuten 2017. Ich komme zu den Punkten. IMDb 7,6. Hier war natürlich ein absoluter Kritikerliebling, ist bei einem Metascore von 86.
Uff.
Und Letterboxd 3,9.
Mhm.
Ist, glaube ich, auch in der Narrative-Liste, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwo habe ich den gesehen auf einem von diesen großen Listen.
Ja, ja, ist klar, die Kritik steht drauf, ey.
Ja, voll. Jetzt du.
Boring!
Natürlich stehen die Kritiker drauf.
Ich sag 7.
Ja, 7,5 sogar noch.
Na, fucking hell, heute ist nicht mein Tag.
7,5 für Loveless.
Heute läuft's nicht.
Einen haben wir noch.
Ja.
Einen haben wir noch. Und auch hier mal. Keine US-Produktion.
Nee.
Also außer Reich der Sonne. Nee, was hatte ich am Anfang? Obwohl doch, ja, klar. Der war ja auch Street.
Und laut IMDb ist das auf jeden Fall der günstigste Film, den wir jemals hatten.
Street, ist das so?
Ja.
Wie viel hat der gekostet?
29 Euro.
29 Euro?
Schnäppchen.
Da habe ich sogar gestern mehr ausgegeben, ja. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Hätte ich einen Film drehen können.
Hättest du zweimal Märzengrund drehen können, Mensch, Geist.
Hätte ich zweimal Märzengrund drehen können, ja.
Ey, ich habe sehr gelacht. Es steht halt original, bei IMDb steht ein Budget von 29 Euro.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja.
Okay.
Ein österreichischer Film.
Ja, von einem Österreicher. Einen österreichischen Film in den Ring geworfen. Grüße, Atombomb, nach Austrien. Und haben mal was aus seinem Land beigetragen. Und wieder ein Oscar-Film. Oder?
Was?
War der nicht Oscar nominiert?
Nee. Der war zweimal für einen österreichischen Filmpreis nominiert.
Der österreichische Oscar, sag ich doch.
Ja, die hat er aber nicht bekommen.
Ja.
Ja, aber wir müssen erstmal raten.
Wir müssen erstmal raten.
Ich hab dich hier, oder wer ist denn dran? Ist auch egal. Heute ist alles gelaufen. Ich sage, du bist bei 5.
Okay.
Das okay klang ja schon wieder so, als wärst du weit weg. Heute läuft's, ey.
Ich sag bei dir eine...
Hast du dir offenbar nichts aufgeschrieben?
Nee, hier habe ich mir nichts aufgeschrieben, das stimmt, ja. Mhm. Ich sag eine 5,5.
5,5. Okay, ist notiert.
Cool.
Na dann, Märzengrund. Ja, nicht nur österreichisch, sondern wir sind ja auch in Tirol.
Ja.
Genauer gesagt im Zillertal. Und wir haben von dem Regisseur, hatten wir ja schon einen Film. War das der gleiche Supporter, der uns den damals aufgetragen bestimmt, ne?
Welcher Film war das?
Na, auch mit Verena Altenberger, wo sie die heroinabhängige Mutter spielt. Beste aller Welten oder so.
Ach, den hattest du als Losfilm. Ja, das war kein Auftragsfilm. Den habe ich nicht gesehen.
Ach, okay. Okay.
Kann ich gar nicht sagen, aber ich guck mal in der Filmliste.
Mhm.
Und da steht ja der, da schauen wir jetzt die Supporter zu.
Ja, weil an Adrian Geuginger, der hat mittlerweile 10 Credits und Märzengrund hat er noch vor Der Fuchs gemacht und jetzt zuletzt Rickerl. Also der haut in letzter Zeit wirklich viele Filme raus. Überleg mal, der Film ist von 22 und er hat inzwischen schon 2 neue Filme. Und ich glaube, Der Fuchs, den hat Dave sogar gesehen. Mhm. Und wir haben aber eben den Film damals, oder ich hatte den Film hier, das war ja auch ansatzweise autobiografisch so an seiner Kindheit angelehnt. Mhm. Und jetzt eben Märzengrund. Und das Ding hat auch einen realen Bezug, weil das ist wohl genau so passiert.
Ja.
Ja. Und Adrian Geuginger hat das geschrieben, zusammen mit Felix Mitterer. Das ist ihre erste Zusammenarbeit hier. Und Felix Mitterer wiederum schon 30 Credits, der ist schon ein bisschen erfahrener. Ja, und wir sind, wie gesagt, im Zillertal. Und es geht um Elias. Und das ist wieder mal einer dieser Filme. Wir hatten es neulich bei Fruitvale Station und wir haben es immer wieder mal. Der steigt mit einer Sequenz ein, die wir relativ zu Ende des Films dann wieder zu sehen bekommen. Wir sehen nämlich den alten Elias, gespielt von Johannes Krisch, der übrigens ein relativ renommierter österreichischer Schauspieler, ne? Noch,
ja, oder?
Revanche dabei, aus dem Nichts und so, also ja. Mhm. Und den sehen wir hier, wie er ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil er es wohl richtig hässlich mit der Prostata hat. Und der scheint sich da überhaupt nicht wohlzufühlen, also unabhängig davon, dass er gerade echt Schmerzen hat, will der nicht ins Krankenhaus, der will da nicht behandelt werden, der sagt die ganze Zeit, schreit er will wieder weg. Mhm.
Reißt sich da die, wie heißen die Dinger? Diese Kabel, die so in die Nase führen, diese Kanülen da raus.
Ach so, ja, das ist Sauerstoffzufuhr. Aber die, ja eben, er versucht sich da halt loszureißen. Seine Schwester sagt ihm dann so, hey, muss jetzt erstmal behandelt werden und danach kannst du ja wieder gehen. Und dann springen wir 40 Jahre zurück. Mhm. Und wir sind irgendwo in den 60ern. Oder? Steht, glaube ich, sogar auch.
Ja, wir sind in den 60ern.
Wir sind in den 60ern und wir sehen den jungen Elias. Und da ist er noch total gut drauf, hat auch relativ hohe Erwartungen ans Leben, weil der ist ein sehr guter Schüler und gleichzeitig der Sohn des reichsten Bauern in der Gegend, mhm. Zillertal. So, sein Vater ist irgendwie der Big Shot im Zillertal und hat einige Höfe, Bauernhöfe. Und bald soll Elias einen davon übernehmen. Da sehen wir dann auch eine Situation, wo er im besten Soprano-Stil bei einem anderen Bauern einmarschiert, weil er hat jetzt irgendwie die ganzen umliegenden Höfe hat er schon gekauft.
Nicht Soprano von Tirol.
Ja, und der marschiert dann da ein und sagt, ja, was da? Kriegst 70.000. Ja, ist aber das Dreifache wert. Ja, ist mir egal. Wer gibt's dir die?
Ich weiß, dass du Schulden hast. Ich weiß, dass du Karten gespielt hast.
Ja, eben. Der Herr hat Spielschulden und deswegen wird er da reingenötigt, eben den Hof für ein Appel und ein Ei zu verkaufen. Und das macht er dann auch. Und das ist dann der Hof, den Elias irgendwann übernehmen soll. Hm. So, das heißt, sein Vater hat halt große Pläne mit dem Jungen, weil der irgendwie diese Bauernhof, dieses Imperium da weiter hochziehen soll. Und Elias macht dann so das, was ihm täglich aufgetragen wird an Arbeiten auf dem Hof, und viel lieber liest er aber eigentlich. Und das ist aber was sein Vater nicht so gerne sieht.
Ja.
Weil er da verweichlicht und alles, das ist nix mit der Bücher.
Hm.
Ja. Und deswegen gibt ihm die Mutter, spielt ihm dann immer heimlich irgendwelche Bücher zu, und dann liest er auch ganz wenig subtil hinweisend Robinson Crusoe und ist total geflasht. Und dann lernt er irgendwann auf so einem Dorffest auch eine schöne junge Lady kennen. Wobei, so jung ist sie gar nicht mehr. Die wird von den anderen nämlich auch schon so ein bisschen verachtet, weil das ist die Geschiedene.
Das ist eine Oma. Die ist viel zu alt für dich.
Ja, weil die Meut, die war schon mal verheiratet und ist jetzt geschieden und wird von allen als Hure bezeichnet, weil sie halt auch gerne mal wohl mit irgendjemandem geschlafen hat. Und eben, also wie sie es halt
You're a sweet, sweet whore.
Für die Zeit sehr untypisch, die ist halt geschieden und deswegen sozial geächtet.
Ja, ist ja so in kleinen Dörfern wahrscheinlich dann auch noch eine andere Nummer. Also der damaligen Zeit, das ist ja wahrscheinlich noch ein Unterschied, ob du in einer Großstadt bist, weißt du.
Ja, aber es
da ist halt der Fortschritt ein bisschen früher eingetreten.
Ja, und eben, also es ist alles sehr konservativ gehalten, deswegen die Mutter und der Vater, die haben da sehr konkrete Vorstellungen, was passieren darf und was nicht.
Ja.
Der Sohn Elias soll eben da den Bauernhof übernehmen oder einen der Höfe, wie gesagt, dieses Imperium weiter hochziehen. Es gibt eine Schwester, die wiederum, da wird auch immer darauf hingewiesen, dass die Eltern ganz gönnerhaft ihr eine Ausbildung zur Lehrerin finanzieren. Mhm. Deswegen, also ihre Zukunft ist auch verplant.
Hat aber auch eine sehr liebevolle Beziehung eigentlich zu der Schwester. Also.
Der Bruder?
Ja, der Bruder.
Ja, ja, also genau. Elias und seine Schwester haben ein tolles Verhältnis. Nur mit den Eltern ist das halt, ja, aber auch altersgemäß irgendwo selbstverständlich. Das ist mitunter schwierig. Und jetzt lernt er eben Moid kennen. Das finden die Eltern auch nur bedingt cool, weil die eben mit dem Image rumläuft, was so an ihr dranhängt.
Ahur. Ahur ist das.
Ja, und nachdem er Moid dann offenbar nicht weitersehen darf und die dann auch, also es gibt dann eine Aktion, die so einen Bruch in sein Leben bringt, weil nachdem er halt nicht spurt und nicht das macht, was sein Vater will, gibt es dann einen Vorfall und der führt dazu, dass er weggeschickt wird. Der wird dann nämlich auf so eine Hütte auf den Berg geschickt, die er vorbereiten soll. Halt auch irgendwie ein halbes Jahr oder so. Also muss da monatelang irgendwie diese Hütte vorbereiten, weil dann im nächsten Frühjahr da die Kühe hochgeführt werden, um da zu weiden. Und dafür muss alles vorbereitet werden. Und deswegen wird er da monatelang, also er wird da hochgeschickt und ist dann monatelang allein in dieser Hütte. Und lernt dabei halt sich selbst irgendwie neu kennen oder findet halt, also kommt wieder voll runter und findet das mörderflashig. Nachdem er sich anfangs natürlich krass dagegen gewehrt hat, weil er ja mit der Schule und so auch Pläne hatte, irgendwie halt ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, kommt er da jetzt voll runter in der Natur und findet das super flashig.
Mhm.
Und zwar so flashig, dass er sich, können wir das noch erzählen? Also, weil es ist ja schon so ein bisschen,
ja, es ist fortgeschritten im Film, ja, ja.
Ja, aber mit der Szene vom Anfang ist es halt irgendwie notwendig, finde ich.
Ja, ja, ich denke auch.
Also, er findet das so flashig, dass er irgendwann sagt, ich will hierbleiben.
Und hätte man ja schon einen Hinweis auf deine Aussage mit dem Robinson Crusoe Buch, hätte man das ja schon, was ja so ein Aussteigerroman ist, hätte man das ja, ja schon, ja, so ein bisschen ableiten können.
Und das ist dann das Lebensmodell, für das er sich entschieden hat. Und das wird natürlich vom Vater erst recht nicht gut gefunden. Die Mutter findet es auch nicht prall. Aber irgendwie müssen es dann alle akzeptieren und fortan lebt Elias alleine auf dem Berg. Macht einen auf Selbstversorger.
Im Einklang mit der Natur.
Mhm. Ja, und deswegen, also so ein bisschen das österreichische Into the Wild.
Ja.
Englischer Titel übrigens Above the World. Hier von Märzengrund.
Okay.
Ja, und
Märzengrund ist der Titel übrigens von dem, von dem.
Ja, so heißt dieser Ort, wo er hingeschickt Ort, wird. Genau. Ja.
Dieses, wo der Hof
diese
ist.
Diese Hütte halt. Ja. Mhm. Ja, so, jetzt, wie fandst du das? Oder was, was können wir noch dazu erzählen? Ich habe da schon eine ordentliche Meinung. Was heißt ordentlich? Also, da gingen so ein paar Fragezeichen auf bei mir.
Okay, könnte sein, dass wir uns hier wieder unterscheiden, weil unterm Strich ist das ja ein Heimatfilm, den wir hier sehen.
Mhm.
Und ich fand ihn tatsächlich erstaunlich gut, weil Johannes Krisch' Darstellung von Emilius fand ich mega. Also er war richtig gut. Hat sehr intensiv diese Rolle ausgefüllt mit Leben. Ich fand diesen...
Da würde ich schon ein Veto einlegen.
Gut, ja. Es war ja auch meine Prognose, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich unterscheiden wir uns hier.
Naja.
Und ich mochte auch diesen Rückblick in die 60er Jahre, wo es darum ging, dass der erstmal mit seinen Freunden rumhängt, aber du merkst, irgendwie gehört er nicht so hundertprozentig dazu. Ich finde, er hat schon ein bisschen geforeshadowed, weil er hat so einen leicht seltsamen Touch, so, dass er so lieber für sich ist und so ein bisschen so dieses, er liest halt lieber Bücher auf der Hütte, anstatt mit seinen Jungs irgendwie Party zu machen. Und wenn die sich halt prügeln oder irgendwie so mitten im Zentrum sind, steht er halt außerhalb so und beobachtet das Ganze lieber und mischt sich da nicht in diese Sachen ein. Aber irgendwie ist er dann auch doch Teil der Crew und so. Und diesen Coming-of-Age-Teil fand ich eigentlich auch interessant. Es gibt halt ein drittes Kapitel. Und da hat mich der Film so ein bisschen verloren. Wo halt angeschlossen wird auf die Anfangsszene.
Meinst du den Epilog?
Genau, den Epilog.
Ja.
Da war ich raus. Da habe ich mich gefragt, okay, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber seine Lebensgeschichte davor und der Zeitsprung ins Alter, so was jetzt passiert ist und dass da auch bestimmte Charaktere wieder eine Rolle spielen, die vorher eine Rolle gespielt haben, das fand ich schon gut. Weil bei diesem Epilog und bei diesem Teil, der in der Gegenwart spielt, da finde ich die Inszenierung auch unglücklich, weil da für mich altersmäßig auch mit der Mutter und ihm und so, das haut vorne und hinten alles nicht hin. So, das habe ich halt nicht verstanden, warum die das so gemacht haben. Das fand ich halt ein bisschen Fuschermäßig.
Mhm.
Bis dahin fand ich den gut. Wobei die Anfangs-, also diese Coming-of-Age-Szenerie in der Vergangenheit noch eine Spur besser als das, wo sie dann gezeigt haben, wie er dann letztendlich diesen Hof aufgewachsen ist. Also wo es dann diesen Zeitsprung gab.
Mhm.
Nach dem ersten Zeitsprung fand ich es immer noch gut. Aber
also der erste Zeitsprung ist ja der Rücksprung in die 60er. Ne?
Ja, genau, nicht den.
Du meinst nicht, nach dem zweiten.
Dann. Ich meine dann den zweiten Zeitsprung, ja. Genau, quasi.
Also,
wie ging's dir?
Ja, ganz schwierig, Alter, weil ich finde, zum einen ist der Film voller Klischees und selbst wenn das so passiert ist, muss auf jeden Fall mehr passiert sein als das, was wir hier sehen, weil ich find's abgefahren, wie wenig man über die Hauptfigur erfährt. Also viel zu wenig und halt auch viel zu wenig, um da ansatzweise emotional dabei zu sein.
Mhm.
Also geht schon damit los, dass ich halt nicht die Motivation, die uns der Film erzählt, was ausschlaggebend ist, warum er sagt, nee, ich hab auf all das keinen Bock, ich will ein völlig anderes Leben, losgelöst von irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen und so, ich will für mich sein.
Die hat sich nicht erzählt?
Nee. Weil, was ich cool fand, war, wie die anfangen, über ihn und Moid zu erzählen, dass die irgendwie sind die fehl am Platz.
Mhm.
Weißt du, entweder irgendwie in der falschen Zeit oder am falschen Ort oder irgendwie, die gehören halt nicht dazu. Und dann sind die so ein bisschen gemeinsam einsam.
Ja.
In ihrer Welt halt. Den Teil, okay, kaufe ich noch. Jetzt sehen die sich anderthalb Mal. Und schon hat er hinterher dadurch, dass der Kontakt zu ihr vermeintlich abgebrochen ist, hat er damit die Motivation, sein Leben komplett zu verändern. Selbst da sage ich noch, fair enough, aber gut, ich gebe mir Mühe, das zu glauben, alles klar, dann ist das jetzt so die Tatsache, dass ein Brief zurückkam, ist für dich jetzt offenbar Signal genug, dass du was anders machen willst. Okay. Ich denke mir sofort, wenn das die Liebe deines Lebens ist, Digga, einmal nach ihr suchen, ein paar Leute fragen, vielleicht mal hinfahren, irgendwie sowas. Alles keine Option. Nee, stattdessen, jetzt muss das Eremitenleben her. Okay. Und ich denke so, im Ernst? Aber gut, gekauft. Nehme ich mal so. Dann zieht er da hoch auf seine Hütte Und dann hat er 40 Jahre lang, hat er nicht einen Gedanken, wo er mal reflektiert oder was? For fuck's sake, wollen die mich verarschen, Alter?
That's quite an analysis.
Der macht 40 Jahre lang keine Veränderung durch, damit wir dann nach 40 Jahren sehen, dass er da mal anfängt zu reflektieren und da auf die Idee kommt, ah ja, vielleicht hätte ich ja doch was anderes machen können.
Aber da passiert ja auch was nach diesen 40 Jahren, was ihn zum Reflektieren bringt. Also es gibt ja so einen Knackpunkt.
Nämlich?
Naja, das würde jetzt spoilern, weil das ist jetzt wirklich gegen Ende. Ist ja drauf geschissen.
Ja.
Aber es gibt für mich eine Szene, wo die ihn halt dazu bringt, darüber nachzudenken, finde ich.
Ja, und dann, aber das finde ich, also selbst wenn ich das dann kaufe, finde ich es ja noch lächerlicher, dass der 40 Jahre lang da nicht einen Gedanken verschwendet hat, in irgendeine Richtung.
So ein einfacher Typ.
Mhm. Der hat dann auch einfach sein Gehirn am Fluss abgegeben und dann da 40 Jahre lang gechillt oder was. Das ist halt, also mir erzählt sich überhaupt nicht, dass du in 40 Jahren weder einen Gedanken an dich selbst verschwendest, noch soziale Kontakte vermisst. Also allein das erzählt sich mir auch nicht, dass der, wenn alle paar Monate mal der Homie vorbeikommt und ihm die gleichen Sachen sagt, so okay, aber das, so wie der Film das erzählt, kriege ich suggeriert, als wäre der da 40 Jahre allein gehockt und alles wäre cool gewesen. Und da denke ich mir halt so, wollt ihr mich verarschen? So, was ist denn in den 40 Jahren passiert? Warum gab es 40 Jahre lang keine Veränderung?
Ja, ich bilde mir ein, dass der sich da selber so ein bisschen in diese Muschel eingeschlossen hat so und nichts nach außen kehren ließ. Also er hat ja dann, wir haben auch mitgekriegt, dass er irgendwann aufgehört hat, Zeitung zu lesen. So, weil irgendwann, sein Homie hat ihm ja Zeitung mitgebracht. Und da sagt er auch an einer Stelle so, nee, ich will das nicht mehr. Interessiert mich nicht mehr. Das heißt, er verschließt sich immer mehr zur Außenwelt hin. Und ich glaube auch nicht, dass es Leute gibt, die, ich glaube, dass Leute so leben und keine sozialen Kontakte vermissen.
Das mag sein, aber dann erreichst du von mir aus irgendwann ein höheres Bewusstseinslevel, weil du krass reflektierst und kapiert hast, dass es im Leben um mehr geht oder sonst was, Alter. Aber das alles erzählt der Film uns nicht.
Mhm. Nee, so tief.
Sondern das erzählt, der Film erzählt uns, dass der 40 Jahre lang allein happy war, weil er mal kurz im Fluss baden kann. Also was soll denn das?
Okay.
Ich fühle mich da komplett verarscht, dass ich der Figur irgendwie, also ich glaube halt die Figur nicht.
Ja, ist abgefahren. Also ich hab's abgenommen.
Und dann den Prolog bräuchte's nicht, wenn du die Story so erzählst. Mhm. Und den Epilog finde ich völlig sinnfrei. Weil es eben völlig ad absurdum führt, was wir 40 Jahre lang im Off erzählt bekommen.
Mhm.
Ja, also sorry, Alter, echt nicht. Also für mich war so Highlights des Films waren die Eltern. Gerti Drassel und Harald Windisch, die Mutter und Vater spielen.
Mhm.
Übrigens auch die beiden, die nominiert waren für den österreichischen Filmpreis. Das passt für mich ganz gut. Die fand ich rund in ihrer Figur. Der Rest, Alter.
Verena Altenberger macht's
auch. Weißt du, was auch da, Mann. Ich halte wirklich viel von ihr als Schauspielerin, aber was ist das denn für eine Figur?
Mhm.
Sie wird so angerissen und das ist ja auch ein Witz, Alter. Findet ja quasi nicht statt. Das ist halt, für mich ist das zu wenig Fleisch, um für ihn da so eine Motivation für sowas Lebensveränderndes an den Start zu bringen. Das funktioniert für mich alles nicht. Und dann zieht er sich halt auch. Also geht eine Stunde 50, finde ich. Da ist wirklich viel dabei, was es nicht gebraucht hätte.
Was mit den Bildern? Der Landschaft?
Klar, schöne Natur und ja, eben, so. Man sieht natürlich, klar, es ist geil mit den Alpen und alles und so, aber ich finde halt eben, wenn ich die Motivation der Hauptfigur nicht glauben kann.
Naja, dann hat er für ein Problem.
Wird's echt schwierig. Ja, super schade. Weil ich ja mit dem Film, den ich davor von ihm gesehen hatte, ja doch dann doch echt einiges anfangen konnte, aber nö, hier. Sorry, irgendwie nicht.
Ich habe hier gefuscht, also. Wie hieß der Film?
Versuche ich, aber klappt nicht. Mag ich nicht.
Der Vorgängerfilm von ihm?
Ach, Beste aller Welten oder sowas?
Die Beste aller Welten, ja, richtig.
Hieß
ja.
Er so?
Ja, okay. Genau. Und hast du 7,5 gegeben. Hm. Ich habe aber nicht dazu getragen, von wem der kam. Also bitte melde dich. Die beste aller Welten. Der Supporter des Beitrags, die beste aller Welten. Sag mal Bescheid. War das Nils? War das Atombomb? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, Supporter-Special. Also naheliegend, dass das schon auch ein Herr aus Österreich war.
Muss nicht sein.
Nein, aber es ist naheliegend.
Gerade Nils.
Ja.
Hat uns jetzt einen holländischen Film reingeschmissen für Mai. Ist er Holländer? Ist er Holländer?
Na.
Ist er nett?
Ist er nett.
Sahur.
Ja, müssen wir eigentlich auch noch samplen.
Ja. Ich weiß nicht, ob du Schlafest Bruder kennst. Ein Film, den ich sehr, sehr mag. Oder den ich als kleiner Bub gesehen habe und der irgendwie sehr viel Eindruck hinterlassen hat bei mir. Mhm. Wo es diesen Typen gibt, der dieses extrem ausgeprägte Sinne hat und dann Geräusche und Töne und Musik und so ganz anders
wahrnimmt. Wollte ich immer mal sehen, habe ich nie gemacht.
Der Stark, der Film von Wilsmeier war das, glaube ich. Mhm. Und der hat in einigen Momenten hat er so ein bisschen den Anstrich davon gehabt, ohne natürlich die Klasse zu erreichen. Aber gerade so, deswegen habe ich ihm das abgekauft in dieser Natur, dass er da komplett irgendwie einen Schalter umschaltet und sagt so, okay, hier bin ich jetzt zu Hause. Das ist jetzt meine Welt. Einfach die sozialen Kontakte, diese Menschen und so, das macht mich nicht glücklich. So, weißt du, ich bin hier halt abseits von den ganzen. Und dann siehst du halt ihn so mit dieser Natur auf dieser Wiese und so. Und in diesen kurzen Momenten hat das für mich gereicht, dass ich sage, okay, alles klar, für dieses Leben hat er sich entschieden und ich habe ihm das abgekauft. Bei mir war das halt nicht so.
Also, versteh mich nicht falsch, dass ihm die Natur was gibt, das erzählt sich und das spielen die auch entsprechend.
Ja.
Der Teil geht auf. Aber Alter, das reicht mir nicht als Motivation dafür, dass ich dann, weißt du, weil wir haben einen Zeitsprung von 40 Jahren. Mhm. So, und ich muss als Zuschauer glauben, dass der in den 40 Jahren da gelebt hat und ich verstehe nicht, warum der da 40 Jahre lang ohne eine Veränderung offenbar happy war.
Ja gut, klar, wenn du das hinterfragst oder wenn das halt wenn das halt unglaublich ist.
Also vor allem mit der Motivation, weil jetzt mal ohne Scheiß, wenn es drum geht, ja, Meut, so der Brief, den du an sie geschrieben hast oder die Briefe, die kamen nicht an, die kamen wieder zurück. Mhm. Da ist die einzige und offenbar für ihn logische Schlussfolgerung, der hat keinen Bock auf mich. Oder was?
Nee, einfach dieses von wegen so, ja, dann soll's halt nicht sein. So denkt er.
Siehst du, das erzählt sich mir erst recht nicht.
Aber
ja, und dann denke ich mir so, ja, was bist du denn für eine Wurst? Jetzt ist eben, offenbar, sie das Einzige ist, was du haben willst, ja, dann geh doch. Dann guck doch, ob du es kriegen kannst, Digga. Was ist denn da los?
Ja, will er aber nicht. Du siehst es jetzt wieder zu sehr aus seiner Perspektive, sondern er sagt sich halt in dem Moment so.
Ja, ich finde es halt nicht menschlich, halt sofort aufzugeben, wenn dir der kleinste Kieselstein in den Weg gerollt wird.
Alter. Es gibt aber Menschen, die dann sofort aufgeben.
Ja, oder das halt erzählt sich mir aber nicht.
Okay. Es gibt halt Menschen, die so agieren, kann ich mir vorstellen, in diesem Moment. Die sind halt ja, nicht alle so wie
weil
gut,
dann muss
sagen,
es auch, dann muss es auch mal einen Winter gegeben haben, wo er gefroren hat. Dann. Warum hat er sich dann nicht gleich das Leben genommen? Wenn er so schnell mit dem Aufgeben dabei ist.
Das erzählt sich mir jetzt nicht, diese
Sache. Naja, also wenn's nur einmal irgendwie einen blöden Kommentar braucht, dass er keinen Bock mehr auf irgendwas hat, dann muss das ja ein universelles Ding sein. So, wenn der generell so tickt, dass er super schnell aufgibt einfach bei allem.
Naja, gut, in dem Fall war es ja ein Argument dafür, das Leben zu führen, was er gerade führen will. Das war ja jetzt, weißt du, das war ja der
Schwierige. Nee, Sekunde. Das Ding mit den Briefen, das ist ja noch ein Tick davor. Also, das meine ich, der wird ja dann da hochgeschickt, hat dann ja erstmal überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und entdeckt dann ja erst, dass das eigentlich ganz cool ist.
Ja, und in der Zeit hat er auch mit der Zivilisation komplett abgeschlossen. Und du siehst jetzt aus deiner Warte, dass du sagst, ja, ey, du hast dich verliebt, dann geht er runter und fragt nach ihr. Er findet aber keine Motivation in sich, überhaupt da in dieses Dorf zurückzugehen.
Sich dann hinterher drüber aufzuregen. Das ist halt, und dann, ja, das finde ich halt so dreist, dass die dann einen Epilog erzählen, wo es doch nochmal eine Rolle spielt. Und denke ich mir so, ja, und die 40 Jahre davor hast du das Hirn einfach ausgeschaltet, oder was?
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Der ist auch nicht perfekt in der Inszenierung. Ich weiß ja auch, was du meinst, aber ich konnte dann doch über einige Dinge hinwegsehen und fand die Leistung halt von ihm sehr gut.
Ich weiß halt nicht, ob es clever ist, diesen Zeitsprung so groß zu erzählen. Also ob der Film nicht davon profitiert hätte, auch so, nimm mal 10 Jahre Zeitsprung. Dass du so alle 10 Jahre mal irgendwie erzählst, wie es ihm jetzt geht oder so. Aber
ja, aber du siehst doch, also was ich zum Beispiel ganz interessant fand an dem Film, du siehst ja schon einen Unterschied zwischen dem jungen Elias und dem alten Elias. Also so diese ganze Lebensfreunde und so, die ist ja schon so, also er ist zwar im Einklang mit der Natur, aber du siehst schon, dass er verbittert geworden ist, dass der irgendwie keine sozialen Kontakte hatte, dass der so ein Eremit geworden ist und dass das nicht cool für ihn war. Also er hat sich ja nicht gerade positiv entwickelt. Und ich finde schon, dass es ein interessanter Sprung ist, zwischen dem Jungen und dem Alten, das zu beobachten.
Ja, aber da frage ich mich doch erst recht, wenn du so verbittert bist, warum hast du nicht mal früher angefangen, über was nachzudenken oder eine Veränderung herbeizuführen?
Ja, weil du so bist vom Typ, aber Elias halt nicht. Bei dem
ja, mir erzählt sich das aber halt nicht.
Bei dem erklärt sich das so, dass ich
weil der Meinung es, weil bin, er als, halt weißt du, als Junge voll aufgeweckt und liest gerne und hat Bock auf Informationen und so und plötzlich einfach Hirn aus oder was?
Ja, er hat ja keine, wie gesagt, er hat keine Freunde mehr, er hat gar nichts mehr, er hat nur noch sich. Klar verändert er sich da.
Aber der hätte auch eine Schwester oder sonst was. Also es ist ja nicht so, als hätte der keine Leute in seinem Leben, die ihn lieben.
Aber er verzichtet ja auf diese Leute. Also er wird ja diesen
Ja, aber mir erzählt sich halt nicht, warum.
Ja, gut.
Ja, gut. Aber da drehen wir uns im Kreis.
Ja, da drehen wir uns im Kreis.
Ist ja auch Latte. Ich fand's halt leider lame.
Okay.
Und du konntest da anscheinend mehr mit anfangen.
Ja.
Cool.
Leider lame war's nicht. Also ich habe tatsächlich kurzzeitig mal mit einer 7 geliebäugelt.
Oh, fuck.
Aber der Epilog hat's kaputt gemacht und der hat's wieder runtergerissen, so dass ich bei einer 6,5 gelandet bin.
Okay.
Ansonsten fand ich den schon wirklich gut und interessant und gut gespielt.
Mhm.
Tolle Bilder. Also jetzt nicht der Megafilm, aber...
Oh, Alter, ich sammle heute aber auch miese, hey, ist geil.
Schon ordentlich, ja.
Also, heute ist Rekord, Alter.
Diesmal werde ich wahrscheinlich auch miese gesammelt haben.
Ja, hast du. Ich bin bei 3,5.
3,5, okay, ja. Das ist auch ordentlich. Aber wir müssen noch die anderen Punkte vorlesen, die ich nicht notiert habe.
7,4 sind es auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,5.
Mhm. Ja, siehst du, 7,4. Hört sich hoch an, aber kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass der Film seine Fans hat. Märzengrund.
Ja.
Haben auch nur zwei Leute bei Letterboxd aus meiner Bubble gesehen. Einer von das Atombomb, der hat ihm 4 Sterne gegeben, der andere hat ihm 2 Sterne gegeben. Insofern haben wir hier die ganze Palette.
Ach, geil. Ansatzweise unsere Meinung auch vertreten.
Das stimmt, ja.
Ja.
Und auch eher, ich habe es vorhin erwähnt, skurril unterwegs, weil 287 Leute haben diesen Film gerade mal gesehen. Und wir sind jetzt nochmal 288 und 289.
Yay.
Ach, Dave war der Zweite.
Na, super.
Ach nee, 3 Sterne hat ihm gegeben, siehst du. Dave war bei 3.
Mhm.
Jo.
So.
Haben wir ein Endergebnis,
ja.
Sir.
Und wie prognostiziert geht der Punkt an dich?
Gibt's ja gar nicht.
Gibt's ja gar
das
nicht.
Das geht noch.
Ein 7-2, also.
Ein 7-2, ja, die schlechteste Hand im Pokern.
Ja, ja, das Ergebnis ist wild, Alter. Ich habe 6,5 miese.
Okay.
Das ist lustig, da bin mal gespannt aufs Punkteraten. Das könnte abenteuerlich werden.
Das ist ordentlich für dich, ja.
Und du bist bei 4,5 miesen gelandet.
Okay, ich so wie immer. Aber du noch schlechter.
Ja. Ja, gut, aber die gemeinsamen Filme machen es möglich.
Ja, war nicht so leicht. Da hast du keinen einzigen getroffen, glaube ich. Von
Ich habe heute gar nichts getroffen.
Stimmt, ja.
Nicht einen Film.
Ja, stimmt. Nicht mal die, die ich normal rezensiert
habe. Du hattest eine Punktlandung. Das war's heute.
Ja, das ist eine Mauerausbeute auf jeden Fall.
Ja, souveräne Kiste hier zum Monatsabschluss. Sehr schön.
Ordentlich, ordentlich. Ja gut, dann habe ich ein bisschen Ergebniskosmetik verbracht. Jetzt ist wieder alles auf Null. Insofern gucken wir mal, was der Monat Mai bringt und der nächste Monat.
Immer wieder diese 9 Monate, ja.
Cool. Dann beenden wir das Ganze hier mit 7,2.
Okay.
Und sind fertig für heute.
Na dann. Vielen Dank nochmal an alle, die das supporten und auch an alle anderen, die das irgendwie kommentieren, liken, abonnieren, das ganze Gedöns für die ganzen Streams.
Yes. Danke für eure Treue.
Ja.
An alle, die uns schon seit Jahren begleiten oder an alle, die uns seit kurzem erst entdeckt haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier der Banausenbande folgt und unseren Podcast lauscht.
Oh ja.
Finden wir mega.
Mhm.
Weitermachen.
Weitermachen.
Arrivederci.
Deswegen bis zur nächsten Episode.
Bewegt Bild Banausen.